Claudia, die neuen Azubis sind da. Girlboss nicht so hart. Wir brauchen die noch.
Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden?
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 63 vom Wartungsfenster vom 3. Juli 2024. Mit mir dabei mein Gunnery Sergeant Kühn.
Die Claudia, hi.
Ich bin der Patrick, Glück auf. Hallo. Ja, da ist keine Woche vergangen, wir sind schon wieder da.
Ja, passiert halt mal, ne?
Ja, diesmal, ne? Wir konnten ja jetzt nicht schon wieder irgendwie den Aufnahmerhythmus reißen. Insofern gibt es halt schon nach einer Woche die neue Folge aufgenommen am 1. Juli.
Ich stelle mir vor, wie viele Leute da draußen sich dann den Mittwoch-Serientermin im Kalender verschieben müssten, wenn wir jetzt plötzlich jetzt den Rhythmus reißen.
An anderen Tagen veröffentlichen. Wobei ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, ob der Mittwoch ideal ist zum Veröffentlichen. Weil es gibt ja da verschiedene Ansichten. Ne? Manche sagen ja eher zum Wochenende hin veröffentlichen oder am Wochenende veröffentlichen. Ich glaube, mit dem Mittwoch fanden wir da gar nicht so schlecht.
Ich bin ganz ehrlich, ne? Ich meine, wenn die Leute uns im Podcatcher ja sammeln, dann ob sie das jetzt am Wochenende hören oder am Mittwoch.
Ja, das ist ja so ein Struggle, unter dem ich leide. Meine Queue im Podcatcher ist ja eh immer viel länger als die Zeit, die ich habe, die Dinger zu hören. Und deswegen ist das schon fast egal, wann die rauskommen.
Deine Zeit mit RFCs verbringst.
Warum ich mein Wochenende mit RFCs verbracht habe, da kommen wir gleich
da
zu.
Da kommen wir gleich zu, ja.
Kommen wir erstmal zum Feedback. Wir sind scharf gerügt worden.
Was?
Wir sind scharf gerügt worden.
Ich gar nicht so genannt.
Für unsere Ungenauigkeiten. Und zwar.
Nein,
war nicht so schlimm. Auf jeden Fall konnte der Christian vom Focus und Linux Podcast und vom ThinkPad Museum sehr mit unserem letzten Titel connecten.
Und den
Faxinformatikern, mhm. Genau. Ich glaube, wir haben mit dem Titel der letzten Folge haben wir Wunden aufgerissen. Und wir haben uns natürlich auch unqualifiziert zu Linux geäußert. Das ist ja jetzt nicht ganz unser Metier. Und der liebe Christian war so nett, uns da ein bisschen Feedback dazulassen. Kurzer Hint, es heißt CentOS Stream Dollar Version, um Verwechslung mit CentOS zu vermeiden. Stream ist kein Bleeding Edge, eher ein Rolling Release von einer gut abgehangenen Basis. Und er hatte ein sehr schönes Bild in seinem Mastodon-Posting eingefügt. So wurde CentOS Stream 9 zum Beispiel von Fedora 34 abgezweigt und ist die nächste Miner-Version von Enterprise Linux 9. CentOS 10 auf Basis von Fedora 40 steht bereits vor der Tür. Ich habe gestern noch in der aktuellen Focus on Linux-Folge gehört, CentOS Stream ist wohl schon auf den Mirrorn zu finden, die ISO. Die 10, genau, ja. CentOS 10. Und CentOS ist binär, aber nicht mehr bug-kompatibel zu RHEL, unter anderem Meta und das CERN nutzen es produktiv. Wir verlinken natürlich auch den Tweet, damit ihr diese schöne Grafik auch seht, wie sich die verschiedenen Versionen von Fedora und Red Hat Enterprise und CentOS.
Jetzt hast du Tweet gesagt und Christian, es ist ein Mastodon. Ich weiß, keine Ahnung.
Es ist ein Tröd.
Frag mich doch sowas nicht.
Ich lebe halt immer noch in dieser Twitter-Welt.
Ja, aber gerade dem Christian kannst du doch jetzt keinen Tweet unterstellen.
Ja, oh, das tut mir leid. Ja, rügt mich dafür. Ich prügelt auf mich ein. Ich bin es gewohnt. Der Willi hatte übrigens auch noch ein interessantes Feedback. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen über Global Protect gesprochen und warum man das nicht anknipsen sollte, wenn man keinen ungebetenen Besuch aus Russland haben möchte. Mhm. Und der Willi sagt natürlich zu Recht, naja, macht einfach Geolocation oder Geoblocking an. Und ja, er hat natürlich recht, das ist ein No-Brainer heutzutage. Mhm,
im Allgemeinen, ja.
Ja, im Allgemeinen, weil es fängt ja schon damit an, naja, mit Proxys ist es eben möglich, dann doch irgendwie im deutschen EZ rauszufallen. Ich hatte gerade letzte Woche hatte ich noch einen interessanten Fall bei einem Kunden. Und zwar hat der Kunde im Entra ein risky Sign-In gehabt von einem User.
Und ein risky Sign-In?
Ja, der User oder der Kunde selber hat Conditional Access Policies mit Geolocation. Mhm. Und die hat auch angeschlagen und Entra hat daraufhin diesen risky Sign-In oder hat an dem Sign-In moniert, so, das ist irgendwie eine unusual Location. Mhm. Und interessant war, wir haben dann ein paar Stunden nach diesem ersten Login aus Ohio, haben wir ein Login in Frankfurt gesehen.
Okay, ja, das ist ein
Endgerät.
Unplausible Travel oder irgendwie sowas. Ja, Impossible Travel, genau.
Genau. Mhm. Gleiches Endgerät, mhm. Apple, mhm. Wobei der Anwender gar kein macOS-Gerät hat.
Okay.
Sodass auch Entra da sagte, das ist irgendwie so unusual Sign-In, ne? Das ist ja dann Endgerät, zugreifende Client-Software und so weiter. Mhm. Und naja, das sah jetzt sehr danach aus, dass der Angreifer durchaus bemerkt hat, das ist jetzt irgendwie Geolocation. Aber lass doch mal gucken, was passiert, wenn wir in einem deutschen RZ rausfallen.
Ja, nicht unplausibel. Für wie zuverlässig hältst du Geolocation als Technologie? Also das Pinning von Lokationen über eine IP-Adresse?
Naja, das hängt maßgeblich von der Datenbank ab, die da verwendet wird. Da gibt es ja verschiedene Datenbanken und ja, die sind manchmal buggy. Ist so.
Ja, ist so, ne? Wir haben jetzt bei einem Kunden chronisch, da kannst du auch nichts gegen machen, ne? Wir haben bei einem Kunden chronisch das Problem, dass der als russisch erkannt wird und keiner weiß, also auch der Betreiber von der Leitung, keine Idee warum. Ja. Ungünstig. Jetzt sagte ich gerade eben schon so, im Allgemeinen ist es ein No-Brainer. Also ja, warum ist das jetzt plötzlich so beliebt? Ja, weil du das, zum Beispiel bei Microsoft, wenn du M365 machst, das ist da auf jeden Fall ein No-Brainer, dass du Conditional Access Policies baust, die halt eingrenzt, von wo die Logins passieren können. Das ist deine eigene Firewall, gar nicht irgendwo in so einer versteckten Ecke des Internets, wo so ein Angreifer die nicht findet, sitzt. Das sollte eigentlich auch klar sein. Das heißt, natürlich machst du das auch auf deiner Firewall und nicht nur bei Zeugs, was bei Microsoft läuft.
Genau.
Ja, so, jetzt hast du aber doch reichlich Kunden, die, ich sag mal, einen Außendienst haben oder die irgendwie international arbeiten, wo man nicht so genau sagen kann, ja, der muss halt schon mal so nach Russland oder nach China oder.
Ja, ich glaube, Russland ist ja wegen Sanktionen eher ungewöhnlich, ja. Aber China ist halt gar nicht so unplausibel, ne? China oder Asien allgemein.
Ja, aber das ist ja immer dieses vielleicht, es könnte ja mal sein, also wir reisen sehr viel und es könnte ja mal sein und, ne, und der Geschäftsführer hat irgendwie, keine Ahnung, hat irgendwo Familie sitzen im Ausland und da ist der regelmäßig und deswegen muss das offen sein. Und das sind halt Schwierigkeiten, wie kannst du die, ich sag mal, zuverlässig und nicht allzu fehleranfällig umgehen? Dass also sagst, ne, wir bauen uns dann häufig so mit irgendwelchen mit Gruppen, wo man sagt, okay, da kommt der User dann halt mal rein, wenn er in Urlaub fährt, dann muss es halt vorher bei der IT anmelden und das ist dann auch schon wieder großes Drama bei dem einen oder anderen, ne, weil wenn, ich sag mal, ein Geschäftsführer das nicht verstehen will, dann will er das nicht verstehen. Der möchte von überall auf der Welt gerne auf seine Dokumente in der Firma zugreifen und der muss doch jetzt der IT nicht Rechenschaft abgeben, wann er wo wie in Urlaub fährt. Das ist doch, ne? Du weißt, was ich meine. Das ist ein bisschen überzogen jetzt, aber
ich meine, für eine Firewall ist es natürlich schwierig, irgendwie rauszukriegen, ob eine Bewegung eines Users oder eines Endgerätes über den Erdball, ob das ein gewöhnliches Verhalten ist oder nicht. Also einer Firewall fällt das schwer. Entra als Verzeichnisdienst hat natürlich über die ganzen O365-Dienste, Intune und so weiter eine ganz andere Datenbasis, auf der die sagen können, okay, das ist jetzt plausibel oder das ist unplausibel. Es gibt natürlich auch so einige Security-Produkte, die da AI draufschmeißen, aber trotzdem auch die brauchen ja irgendwie eine Datenbasis. Ist das jetzt übliches Verhalten oder nicht?
Ja, das mit dem üblichen Verhalten, okay, das ist ja noch die eine Sache, aber wenn du sagst, ich möchte gerne verhindern, dass keine Ahnung, IP-Adressen in Russland per VPN auf meine Firewall zugreifen wollen. Ja, wie bildest du das ab, wenn der Geschäftsführer sagt, ja, ich bin aber regelmäßig da.
Ja, genau.
Oder es könnte ja mal sein in 10 Jahren oder was weiß ich. Das ist dann immer sehr hakelig und meistens irgendwie technisch nicht einfach zu lösen, ohne dass es fehleranfällig wird.
VPN vom Endgerät aus. Ja, wobei wir es in China Schwierigkeiten mitkriegen.
VPN für ein Gerät aus.
Naja, wenn du dann halt ein Endgerät hast.
Du meinst VPN
und VPN. Und VPN und den Verkehr dadurch. Force Tunnel. Nicht?
Ich weiß nicht genau, wie. Also, ja, ich möchte auch auf meiner Global Protect Policy, möchte ich doch Geolocation anhaben.
Ja, natürlich. Ich wollte jetzt nur eine.
Ey, vielleicht müssen wir das rauseditieren. Das ist, wir ringen halt total aneinander vorbei, oder?
Nein, alles gut, alles gut. Also, grundsätzlich sind wir beide der Meinung, Geolocation sollte man anmachen, aber das kann halt fehleranfällig sein, ne?
Das kann fehleranfällig sein und es kann organisatorisch schwierig sein, das durchzusetzen.
Ja, ja, ja. Ja, insbesondere wenn es im Management. Im Management, ja.
Gerade da, ja.
Ja, gut, dass ich nicht so viel im Ausland rumturne.
Wobei, ja gut, hier unsere Geschäftsführer, die sagen schon Bescheid, wenn sie in Urlaub fahren und sagen dann auch Bescheid, mach mal auf.
Weil sie es nicht selber können, im Gegensatz zu mir. Wir müssen auch noch eine zweite Korrektur anbringen. Da haben wir dann auch, wir haben da einen Sachverhalt vielleicht ein wenig einfach dargestellt.
Ja, ja.
Nämlich konkret geht es darum, wie es mit VMware Cloud und AWS und Broadcom weitergeht. Also offiziell AWS sagt, wir können den Service so nicht mehr anbieten, weil wir euch, den Kunden, VMware Cloud on AWS nicht mehr direkt verkaufen dürfen. Broadcom sagt, ist Quatsch, ne? VMware Cloud on AWS könnt ihr natürlich weiter benutzen, aber ihr müsst halt bei Broadcom oder einem Partner die entsprechenden Lizenzen kaufen.
Also klingt beides richtig.
Klingt beides richtig, aber die Frage ist halt, wie man das auslegt. Ne? Also bei AWS klang das halt so, ja, ne, Service stellen wir ein
nicht
und,
mehr.
Ja, und migriert, okay. Migriert doch euer Zeug hier so mal auf native AWS-Services und Broadcom hat gesagt, nee, das ist alles nicht so schlimm. Jetzt ist VMware Cloud und AWS aber auch irgendwie ein bisschen, das ist ja so, das war ja so der erste Wurf von vSphere auf Hyperscaler und das war ja dann auch irgendwie dedicated bare metal und operated und managed by VMware und naja, mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall hat Broadcom seine Partnerschaften mit Microsoft und auch mit Oracle intensiviert im Hinblick auf License Mobility. Sprich, Kunden, die VCF-Subscriptions haben, dürfen das jetzt auch dann bei Microsoft oder für die Azure VMware Solution einsetzen. Und Microsoft sagt halt auch, ja, ne, wenn ihr aber auf AWS nicht mehr wollt, dann kommt doch zu uns. Ihr kriegt auch einen One-Time-Award von bis zu 120.000 US-Dollar an Credits. Und also wenn ihr eine Reserved-Instance bucht. Und ja, ihr könnt hier auch lustig Cloud-Hosted, Windows-Server und SQL ohne zusätzliche Lizenzkosten und mit freien Extended Security Updates fahren.
Autsch.
Ja, haben wir mal in den Shownotes verlinkt.
Weil ich ja interessant finde, dass, ich sag mal, verkürzt sagt AWS, ja, migriert doch euer Zeug auf AWS nativ. Und ich denke, wenn das möglich gewesen wäre, warum hätte ich denn jemals so viel Geld bezahlt dafür, dass ich VMware auf AWS betreibe, um mein Zeug, ne, nur Lift and Shift da hochzukriegen, weil ich es nicht einfach migrieren kann.
Genau, das ist ja das Lustige, ne? Also gerade diese VMware-Solution auf AWS oder auf Oracle oder das auf Google oder was weiß ich, das ist ja immer, das ist ja dieses süße Gift, ne? Dieses süße Gift. Du kannst einen Hyperscaler haben und du kannst da dein Zeug und dann kannst du einfach deine VMs da weiter betreiben. Und naja, das versteht halt auch Broadcom. Muss man ganz klar sagen. Ne? Also gerade das Thema License Mobility und ne, du kannst den Service halt nicht mehr direkt über AWS buchen, bindet halt Kunden auch direkt an Broadcom. Sprich, auch der ganze Direct Revenue, der landet ja bei Broadcom. Der geht ja nicht mehr zu AWS und dann weiter, sondern es landet halt alles bei Broadcom. Broadcom hat den Daumen auf den Account, muss man ganz klar so sagen. Mal gucken, wo die Reise dahin geht. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es da für die VMware Cloud on AWS ein Happy End geben wird. So sad.
Oh. Ja, aber auch ne, schweineteures Zeug. Ne? Ja. Da muss ich auch überlegen, ne? Wer das gemacht hat, der hat sich hingesetzt und kalkuliert, was teurer ist, meine Anwendung oder was auch immer, meine Line-of-Business-Anwendung, was auch immer man da jetzt laufen lässt, ne? Das zu migrieren oder auf ein neues System umzustellen, wäre teurer als das, was die halt Münzen eingeworfen haben für VMware auf AWS Das hatten wir eben mal darüber gesprochen.
Ist das ist kein, genau. Also hatten wir schon häufiger das Thema. Ne? Die Frage Spaß ist tatsächlich, gewesen. Für wen macht das Sinn? Also ich glaube halt, gerade für die Kunden, die halt sagen, ich brauche jetzt irgendwie Kapazitäten und ich muss hier irgendwie VMs shiften oder so, für die war das interessant. Ich glaube, so für richtig langfristig da, weiß ich nicht, ob das... ich meine, das ist so, ne? Hyperscaler sind halt nie billig, wenn du einfach nur Forklift machst, sondern da wird es halt günstiger, wenn du halt native Cloud-Native-Sachen nutzt und nicht irgendwie dein Zeug wieder in VMs betreibst oder wie man so schön sagt, ne? Dieses ganze Legacy-Zeug einfach mit dem Gabelstapler in die Wolken hebst.
Weil, apropos Legacy-Zeug.
Was eine schöne Überleitung.
Jetzt reden wir über IPv4.
IPv4. Genau, denn wir haben uns überlegt, jetzt müssen wir ein bisschen ernst werden. Meine lieben Freunde, jetzt setzt euch mal hin, ja, in eurem bequemen Sessel, ja, holt euch was zu trinken, weil jetzt müssen wir über V6 reden.
Ja, ich.
Viele von euch haben es ja schon herbeigesehnt. Sie wollten ja von uns mal ein bisschen was zu V6 erzählt haben. Und ich hatte neulich noch, ich stand im Türrahmen bei den Kollegen und offenbar fühlte sich einer meiner Kollegen irgendwie unbeobachtet und war dann irgendwie am Rumschwafeln dieser schlecht zu merkenden V6-Adressen.
Das
und
war einfach nur ein typischer Rant gegen V6, den man ihn leider immer noch an vielen, vielen, vielen Stellen hört. Ne? So lange ohne handliche Adressen und kompliziert. Alles.
Ganz schlimm und mimimi. Und er drehte sich um und er sah mich und ich sah ihn und er wusste, ups.
Naja, so ein Blitz durch den Raum.
Wir hatten dieses Thema ja schon lange geplant und wir wussten halt nie so ganz, wie wir es irgendwie anpacken sollen, aber wir kommen da nicht drum rum. Ja. Wir können hier nicht immer. Dem Legacy-Zeug huldigen, ja, wenn andere hier mit der Cloud nach vorne gehen und von Cloud-Native träumen. Wobei, komm, den muss ich jetzt noch gerade zum Besten geben. Wir hatten gerade noch eine kurze Troubleshooting-Session, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Und zwar ging es um DICOM-Kommunikation aus einem PAX hin zu einem Radiologieanbieter. Und das ging jetzt so ein paar Mails hin und her, das zog sich schon über ein paar Tage. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und wir haben 35 Mal die IP-Adressen abgeglichen und den DICOM-Port. Und ich habe heute mal in den Raum gestellt, kann das vielleicht sein, dass diese Bilder, diese DICOM-Daten nicht von dem Host kommen, den ihr mir hier durchgebt? Und ich habe dann mal auf der Firewall mal mitgelockt und gebeten, dass sie mal ein paar Testdaten senden und siehe da, die Daten kamen nicht von der IP, die mir genannt wurde, sondern sie kamen von einer anderen Sache. Und die geilste Erklärung war dann von dem Techie selber, der sagte, ja, ich habe das mal nachgeguckt, stimmt, die Daten werden nicht von dem Storage Node in dem Kubernetes Cluster verschickt, sondern von dem Application Node. Aha, war auch
das
für mich neu.
Das war für mich neu. Und wenn du das weißt, wer weiß das dann?
Hast du davon?
Und wie viele Installationen da draußen gibt es, wo es dann irgendwelche hässlichen Any-Regeln gibt?
Ich will es nicht wissen.
Also wenn das jetzt erst auffällt, dass das ja so zusammenhängt.
Also, ich meine, das ist halt eine Kiste, ja, das ist eine VM, auf denen dann halt mehrere Kubernetes-Klamotten in einem Cluster laufen und Alter, es muss doch klar sein, von wer der Traffic kommt.
Ja, meinst du. Aber wie gesagt, erste Installation, die machen.
Ja, und es war V4. Ja, stell dir mal vor, es wäre jetzt V6.
Stell dir vor, das wäre V6 gewesen. Da hättest du wahrscheinlich noch drei Mails mehr hin und her schreiben müssen.
So, educated guess. Wann hat die ITF IPv6 standardisiert?
Ja, ich weiß das.
Okay, tu jetzt bitte wenigstens so, als ob du jetzt überrascht, also tu jetzt wenigstens überrascht, wenn ich dir sage, dass es 1998 war.
Oh, 1998, ja, genau. Ja, aber das ist, ne? Auf der Zunge zergehen lassen.
Genau.
19 steht davon.
Genau.
19.
Das war das Jahr, Leute, in dem ich meine verheißungsvolle IT-Karriere gestartet habe. Ja, quasi mit mir begann dieser Stern IPv6 am Himmel zu erstrahlen.
Ja, 26 Jahre. RFC alter Falter.
2460.
Das ist älter als manche unserer Mitarbeiter.
Korrekt.
Just saying.
Korrekt, da hat sie natürlich völlig recht. Also ganz ehrlich, liebe Freunde, wir reden hier von echt altem Zeug. Mhm. Ne? Also V6 ist jetzt nicht gerade gestern vom Baum gefallen.
Ja, wann ist es denn, also man sagt ja, okay, da haben sie das RFC veröffentlicht.
Standardisiert.
Mit der Veröffentlichung dieses RFCs. Das heißt, RFCs die ganze Entwicklung von dem Zeug,
das ging ja noch viel früher an. Das fing ja viel früher an.
Ich sag's nur. Ja? Mhm.
So, jetzt noch mal eine Frage. Ende 23. Wie viel Verkehr auf google.de war V6?
Ja, google.de hat ja V6. Und ich würde behaupten, na, gar nicht mehr so wenig.
76%.
Na, ist okay. Mhm.
Ja? Also, das ist auch das, was ich so auf meinen im Internet rumlaufenden Servern beobachtet habe. Die allermeisten Anfragen, egal ob das HTTP HTTPS, ob das SMTP ist, das ist V6.
Ja, für den Standard-Heim-User macht das ja auch null Unterschied. Also wirklich null Unterschied. Der kriegt gar nicht mit, ob er IPv4 oder V6 fährt. Ja. Ne, im Allgemeinen.
Im Allgemeinen ist das korrekt. Genau, wir kommen noch auf so ein paar Sonderlocken, kommen wir gleich
gibt es aber
zu sprechen. Was ist denn jetzt an V4 alt und ranzig? Was ist denn jetzt das Problem mit V4? Ja, läuft doch.
Ja, vollkommen unterschätzt, wie viele Leute so Adressen haben wollten, ne? Damals irgendwie so. Sonst hätte man ja vielleicht direkt ein bisschen größer.
Genau.
So. Damit haben wir jetzt 2 hoch 32
2
Adressen.
2 hoch 32. Also ungefähr um die 4 Milliarden mögliche Adressen.
Da hat man wahrscheinlich, wann war denn das, wann wurde V4 standardisiert?
Ach du Scheiße,
Ende 70er hätte ich jetzt vermutet.
Ja, nee, Anfang 70er Anfang tendenziell 70er? Eher. Ja, Anfang Mitte 70er.
Okay. Gut, da hat man vermutlich, weiß ich nicht, noch nicht darüber nachgedacht.
Genau,
da kamen 4 Milliarden wahrscheinlich auch noch viel vor.
Richtig. Und damals halt, muss man ja auch von der 2 hoch 32, also ne, IP-Adresse hat ja 32 Bit unterteilt in 4 8-Bit-Blöcke, dezimal dargestellt. Das war wahrscheinlich mehr Adressen, als es damals Menschen auf der Welt gab. Und damals muss man schon dazu sagen, da ist man ja schon ziemlich rumgeaßt mit Adressen. Mitte der 70er hatten wir keine 4 Milliarden. 2,5, 3. Ich glaube, die 5 haben wir irgendwie 5 oder 6 haben wir dann um die 2000er haben die geknackt.
Okay.
Die Hörerschaft darf uns gerne korrigieren.
Ich habe jetzt so den Reflex hier mal, das zu verifizieren, weil das kommt mir, wie dem auch sei, also eine ganze Menge Adressen, dachte man damals. Ne?
Genau, aber dann ist man auch hier wie Graf Koks von der Gasanstalt damit rumgerannt, hat gesagt, und Oprah Winfrey hier, du kriegst ein Slash 8, alle kriegen ein Slash 8.
Genau. Ist auch passiert so, ne? Also es gibt verdammt viele Slash 8 Netze, die direkt irgendwie weggeschnappt wurden.
Genau, also von den 256 möglichen /8-Subnetzen waren 221 nutzbar, weil 35 hat man direkt mal irgendwie reserviert. Ne?
Ja,
unter anderem 127.000/8.
Genau, für 0.
Per 0 vor die Säue geworfen. Für
genau, Loopback, für ne? Self. Genau. Ein ganzes /8 muss
ein
man sich.
Slash 8,
ein ganzes
/8,
nur für Loopback.
Genau.
Multicast, ne? 224 bis 239.
Sind auch mal eben schlappe 16/8.
Mhm.
Und dann haben wir noch die reservierten Class E-Netze, 240.000/8 bis 255.000/8. Mhm.
Das sind die for future use gewesen, oder?
Das ist Class E for future use.
Das war Class E for future use.
Ja, ja.
For future use. Und dann hast du natürlich RFC 1918. Ja, also
10.000/8
ist auch fort.
Und 000/8 ist für die Diana Local, ist auch weg. Ja, also 256 sind 35 mal eben einfach so snap weg. So, und dann heißt es, wir haben am Ende dann irgendwie so knapp 3,7 Milliarden nutzbare Adressen gehabt.
Ja, okay. Jetzt,
so.
Das war jetzt,
Ja, drei, oder?
3, das 7. ging schnell. Das ging schnell. Schnell. Ja, ne? Ja, das ging schnell.
So, und dann hatten wir natürlich dann in den Anfangszeiten so diverse Unternehmen, die sich auch noch so ein paar /8 reserviert haben. Ne? Also zum Beispiel
Apple
17.0.0.0/8.
Hätte ich auch gemacht, wenn ich Apple gewesen wäre in den 70ern.
Ja.
Ford.
19.0.0/8.
Mhm.
Daimler.
Mhm. Das DoD, ganz viele.
Oh, das DoD, genau, hat etliche /8-Netze bekommen.
Mhm.
General Electric, als es sie noch gab, die hatten 3.0.0.0/8. Das ist heute Amazon.
Aha.
9.0.0/8, IBM. Ausnahme ist Code 9.
Ja, wollte gerade sagen.
Genau, Code 9 ist da rausgenommen.
Achso, haben die es verkauft?
Ja, ja, die haben es quasi abgegeben. Also gar nicht verkauft, sondern quasi wirklich nur abgetreten. Mhm. HP, die sitzen auf einem richtig fetten Berg, weil die haben nämlich das 15.000/8, das war HP.
Aha, aha.
Und dann hatten sie natürlich mit der Übernahme von Deck und Deck, dann Compaq das 16.000/8.
Das heißt, die
auch
haben
noch.
2/8 sich erbeutet.
Die hatten sogar drei. Die hatten nämlich noch das 20.000/8. Das ist aber heute DXC. Die haben damals die Service-Sparte von HPE gekauft.
Aber das heißt, die hatten mal 3/8.
Mhm. Mhm. Also okay. Die 15er-Adressen und 16er-Adressen, die sehen wir auch immer wieder hier. Store Ones, 3-Paar hier für Remote Support.
Ah ja, stimmt. Stimmt, hast du recht. Da hast du recht. Ja, wusste man das damals schon, dass die so viel wert sein würden, dass sich das lohnt zu kaufen, die Unternehmen, oder?
Ich habe keine. Nee, das war wahrscheinlich einfach First Come, First Serve, ne?
Ja. Aber irgendwann muss doch die Jana auch mal gesagt haben, so, ja, hold on, das muss jetzt mal reichen hier.
Das sieht man ja auch in den Listen mit den Netzen. Also da sind ja auch immer wieder Netze zurückgegeben worden oder Teile von Netzen sind zurückgegeben worden.
Ja, zum Beispiel 128.2 gehört heute noch der Carnegie Mellon University. Die hatten mal 128 komplett, ne? /8.
Ich glaube, aber ja.
Warum nennen wir dieses Netz? Natürlich, weil wir es bei einem unserer Stammkunden ist, das 128.000/8.
Das ist ein Public-Netz, ne? Hätte man quasi nie einsetzen dürfen.
Spannend, aber das haben wir ja bei mehreren Kunden durchaus schon mal, hat man das gesehen, dass Public-Netze verwendet wurden. Wie das historisch zustande kommt, ist, glaube ich, sehr unterschiedlich.
Ja, also
oder?
Ganz unterschiedlich, ne? Also ich habe einen Kunden, der hat 172.47 habe ich schon oft gesehen bei Kunden.
Ja.
Das ist ja auch außerhalb des Class B, ne, 172.16.00/12.
Genau, es geht bis 31.
Genau.
3, 5,
dann haben wir hier 5. RFC 6598, Carrier Grade NAT 100.0.0.0/8 ist auch direkt mal weggegangen aus der öffentlichen Verteilung.
Wird das denn benutzt tatsächlich?
Das wird für CGNAT genutzt, ja.
Ja, das ist so. Okay. Weil bewusst gesehen habe ich da noch nie irgendwas.
Naja, aber irgendwann war dann halt klar, so, scheiße, ne? Adressen wären knapp.
Ja.
Und da mussten dann Techniken wie zum Beispiel NAT her, ja, SourceNAT, um halt dann private Netze hinter öffentlichen, oder halt dann private, nicht routbare Netze hinter öffentlichen Adressen zu verstecken.
Ja. Aber trotzdem ist ja doch immer mehr geworden, was dann auch am Internet direkt hängen will. Und erreichbar sein muss.
Ja gut, es gibt ja so Auswüchse, ne? Also du hast ja Mobilfunkprovider, die dann halt, wo du halt dann im Mobilfunknetz eine private V4-Adresse kriegst. Weil gibt halt nicht genug für die ganzen Mobilfunkgeräte. Mhm. Ich glaube, dieses ganze Thema IP-Adressen hat nochmal richtig Fahrt aufgenommen oder Schwund von IPv4-Adressen hat nochmal Fahrt aufgenommen, als die ganzen mobilen Endgeräte so kamen.
Ja. Ja, einleuchtend, klar.
Ja. Und naja. V4, 32-Bit, so.
Mhm.
V6, 128-Bit.
Das ist eine ganze Menge Platz.
Verdammt viele Adressen. Wir kommen gleich noch zu einem sehr, sehr lustigen Fun-Fact, den spare ich mir aber für gleich auf.
Okay.
So, und jetzt, was fällt an V6-Adressen erstmal direkt auf?
Ja, ist Hex, ne?
Genau, ist Hex, nicht mehr dezimal.
Mhm.
Ist natürlich bei einer 128-Bit langen Zahl, ist natürlich Dezimalformat ein bisschen kacke.
Ja, das wird
also
dann
da
irgendwie,
ist Hex
also
dann
wenn
schon
man jetzt, wenn man jetzt da sitzt und sagt, ist aber so schwer lesbar, ja, guck dir das mal ein Dezimal an.
Kommen wir gleich zu, genau. Halt den Gedanken mal fest, das habe ich, do the math, ich habe das gemacht. Also wir haben 8 Blöcke zu 16 Bit, also jeder Hexwert, das sind ja dann 4 Werte in 8 Blöcken, ja, und jeder dieser Hexwerte hat 4 Bit, also 4 Hexwerte pro Block macht dann halt 4 mal 4 macht 16 Bit und davon 8 Blöcke und damit kommen wir dann auf unsere 128 Bit langen Adressen. Ne? Also,
ja, ich,
also, genau,
ja.
Also,
es
bitte,
ist schwierig. Ich überlege gerade, wie das jetzt für den Hörer draußen.
Total,
ne,
scheiße, wir bräuchten. Eigentlich müssten wir ein Whiteboard jetzt hier haben. Also im Zweifelsfall setzt euch hin und schreibt euch das auf. Das muss man vielleicht an manchen Stellen machen.
Wie so eine Adresse aussieht, das
genau,
kommen
wir doch mal zu einer gültigen V6-Adresse.
Mhm.
Weil diese gültige V6-Adresse ist zum Beispiel 2003 Doppelpunkt, und diesen Doppelpunkt sprechen wir nicht als Doppelpunkt, sondern Colon.
Ja, Doppelpunkt, Colon heißt Doppelpunkt.
Ja, weiß ich, aber.
Wir sagen Doppelpunkt, bitte.
Okay, ja. Okay. Okay, wir sagen Doppelpunkt. Also 2003 Doppelpunkt 00E7 Doppelpunkt AF14 Doppelpunkt CC00 Doppelpunkt 0524 Doppelpunkt FC4D Doppelpunkt 8993 Doppelpunkt A219. Das ist eine gültige IPv6-Adresse, wie ich sie am Wochenende mal bei mir am Rechner beobachtet
habe.
Hast
du aber ein paar Nullen unnötig reingepackt jetzt?
Ja, genau, da habe ich ein paar Nullen unnötig reingepackt, weil wir kommen gleich mal dazu, wie man diese sperrigen Adressen ein bisschen kürzen kann. So, aber
das
man
ist
kann
das Erste, was ich mir angeguckt habe, wie man die sperrigen Adressen kürzen kann.
Natürlich.
Damit ich nicht immer jammern muss, dass die Adressen so sperrig sind.
Was passiert denn, wenn wir diese, also wir könnten diese V6-Zahl jetzt natürlich auch in Dezimal schreiben?
Ja.
Das Wie sieht denn diese gerade genannte IP-Adresse in Dezimal aus?
Ja, das hast du doch schon errechnet. Da muss ich doch jetzt nicht drauf antworten.
Aber du könntest es ablesen.
Ich kann es natürlich gerne ablesen. Es ist 8195. Oder soll ich es in ganz Zahlen aussprechen? 8195.
Bitte?
Ja. Ja, klar, wir sagen bei V4 sagen wir ja auch immer, ne? 192 ja. Punkt. Okay. 8195 Doppelpunkt. 231 Doppelpunkt, 44.820 Doppelpunkt, 52.224 Doppelpunkt, 1.316 Doppelpunkt, ich werde müde, 64.589 Doppelpunkt, 35.219 Doppelpunkt, 41.497.
So, und jetzt kommt mir noch mal einer um die Ecke und sagt, V6 ist aber so schwer auszusprechen, die sind so lang. Seid froh, dass es nicht in Dezimal ist.
Genau, es könnte immer schlimmer sein, Kinder.
Genau, so jetzt kann man sich aber diese V6-Adressen halt auch nach bestimmten Kriterien zusammenkürzen. Also zum Beispiel kann man mehrere Blöcke mit aufeinander folgenden Nullen kann man mit Doppelpunkt, Doppelpunkt wegkürzen. Das geht natürlich nur einmal.
Das sieht man natürlich auch, du kriegst ja allgemein einen Präfix zugewiesen. Am Ende sieht man immer einen Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash. Mhm. Ne? Und dann, das genau. ist auch, das also ist eigentlich, muss man sich
Doppelpunkt
mit,
ist einfach
kann man sich die Nullen Blöcke vorstellen. Nullen. Genau, Blöcke mit Nullen.
Wir können führende Nullen weglassen.
Genau, und das war jetzt gerade eben, hast du vorgelesen, 2003 Doppelpunkt 00E7.
Das kann ich auch schreiben als.
Die 00 kannst du dann weglassen.
Genau, also 2003 Doppelpunkt E7, Doppelpunkt. Ne? Genau, du hast es gerade schon richtig gesagt, wenn wir von Netzen reden, oder wir reden halt nicht von Netzen, sondern von Präfixen, dann kann man, also das Präfix bezeichnet dann quasi das Netz. Ne? In diesem Fall haben wir zum Beispiel das 2001 Doppelpunkt 0DB8 Doppelpunkt 1234 und dann würden halt die verbleibenden 5 Blöcke sind halt mit Nullen gefüllt, ja, weil 5 Blöcke, wir haben ein Slash 48 und die kann ich dann halt mit Doppelpunkt, Doppelpunkt abkürzen. Und dieses 2001 0DB8 1234 Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash 48 ist ein absolut gültiges V6-Präfix, was also ein Netz angibt. Und
ja. 2001, müssen wir gleich nochmal drehen, was am
Mal,
2001 am Anfang
kommen
ist.
Kommen wir gleich noch zu, genau.
Genau.
So
aber
jetzt, ja,
bei der Schreibweise ist natürlich eine Frage, die sich direkt aufdrängt. Ich habe einen Browser und ich möchte gerne ein anderes Protokoll als 80 oder 443 verwenden. Was mache ich denn mit dem Doppelpunkt? Weil bei IPv4 ist es natürlich so, du gibst die IP-Adresse, Doppelpunkt, Portnummer ein.
Genau.
Ne, zum Beispiel 8080 bei WatchGuards gerne Default, ja. Wie machst du das denn bei V6?
Naja, du musst die V6-Adresse in Klammern setzen, in eckige Klammern setzen.
Eckige Klammern, ne?
Genau. Das kann der Browser entsprechend interpretieren. Ist aber auch bei diversen anderen Protokollen so, SSH und so weiter, muss man halt das Ganze in eckige Klammern setzen. Jetzt hatten wir ja gerade schon mal den Begriff Präfix verwendet.
Ja.
Also Präfix die ersten und Suffix, 64 Bit unserer IPv6-Adresse, unserer 128-Bit langen IPv6-Adresse, die ersten 64 Bit sind das Präfix und die definieren das Netz.
Okay, warte mal, wir haben 128 Bit. Das heißt, die ersten Blöcke zwischen den die ersten vier Blöcke zwischen den Doppelpunkten, weil du hast gerade eben ja /48 vorgelesen, das sind ja nur 3 Blöcke.
Korrekt.
Sprich weiter.
Und die letzten 64 Bit sind also der Interface-Identifier. Es gab in den Anfängen, gab es mal eine ganz lustige Diskussion, ob man bei Host-Adressen, ich meine, überleg mal, 64-Bit, ja, aus denen sich dein Host seine V6-Adresse bildet oder die du für die Adressierung von Hosts verwendest, weil größere Netze als /64 haben wir nicht. Also du kannst jetzt nicht an einen Host gehen und sagen, ich benutze ein /96-Präfix und hab dann halt 32-Bit für die Host-Adressierung. Ne?
Okay.
64-Bit, ganz harte Trennung vor, die ersten 64-Bit Präfix, die letzten 64-Bit Suffix.
Okay.
Host-Adresse.
Okay, okay.
So. Host-Identifier. Mhm. Ja? 64-Bit lang. So, und jetzt kommen wir zu einem mathematischen Fuck-up, meine lieben Freunde. 64-Bit für die Host-Adressierung. Das heißt, jeder Host, der eine V6-Adresse hat, ja, hat das Quadrat der möglichen IPv4-Adressen zur Verfügung, um sich eine scheiß IP-Adresse zu geben. Ja? Also wir reden hier von 2 hoch 64. Also entweder fallen jetzt hier gerade Hörer krampfend vom Stuhl.
Jetzt haben alle abgeschaltet.
Wahrscheinlich. Anyway, also wir haben den 64-Bit langen Host-Identifier. So, wie wird der denn oder wie kommen wir jetzt zu diesem Host-Identifier? Da gibt es nämlich was ganz Lustiges, nämlich der Host-Identifier wird aus einer MAC-Adresse gebildet oder kann aus einer MAC-Adresse gebildet werden. Und zwar reden wir da vom EUI64-Identifier. So, wie viel Bit hat eine MAC-Adresse?
Sorry, nochmal zurück. So. EUI64, Modified EUI64. Genau.
Wie viel Bit hat eine MAC-Adresse?
48.
Gut, wie kommen wir jetzt aus einer 48-Bit MAC-Adresse zu einem 64-Bit langen Host-Identifier?
Ja, kannst du füllern, ne?
Richtig, die füllen wir, die teilen wir nämlich in 2x24-Bit. Füllen das Ganze in der Mitte mit 16-Bit auf, nämlich dem festen Kürzel FFFE. Und das zweite Bit im ersten Byte der MAC-Adresse wird invertiert. Fertig ist das 64-Bit, der 64-Bit-Host-Identifier.
Okay, ja.
Das werdet ihr zum Beispiel mal, guckt euch mal V6-Adressen an. Mhm. Wenn die letzten vier Blöcke einer IPv4-Adresse irgendwo FFFE drin haben, dann ist das der EUI64-Host-Identifier.
Ah.
Und der leitet sich aus der MAC-Adresse ab. Mhm. Welchen Nachteil hat das Ganze?
Welchen Nachteil hat das Ganze?
Da steht die MAC-Adresse drin.
Es ist halt,
Das ist der Grund, warum es immer noch das Gerücht gibt, dass V6 ein Datenschutzproblem ist. Es sind global geroutete Adressen und im Host-Anteil ist die MAC-Adresse deines Rechners. Das Präfix, das mag immer mal was anderes sein, egal ob du im Büro bist oder zu Hause bist, aber wenn der Rechner gleich ist, dass du benutzt zum Beispiel das WLAN zu Hause und das WLAN hier im Büro, über den Host-Anteil würde ich dich jederzeit tracken können. Und deswegen gibt es die mit RFC 4941 etablierte Privacy Extension. Mhm. Weil die geht nämlich hin und randomisiert diesen Host Identifier.
Okay.
Also sind sogar zwei Sachen. Der Host Identifier wird randomisiert, sprich, der wird nicht mehr aus der MAC-Adresse abgeleitet, sondern es wird der EUI 64 Identifier gebildet. Dann wird der aktuelle Zeitstempel genommen. Dann wird noch ein Host-Secret irgendwie genommen, was sich der Host ausdenkt.
Ja, okay.
Und dann wird das Ganze 64-Bit SHA-1 gehasht. Und fertig ist deine dein randomisierter Host-Identifier. Und dann gibt es noch etwas, das sind temporäre Adressen.
Ja.
Das Schöne an V6 ist, grundsätzlich kann ein Interface bei V6 mehrere Adressen haben gleichzeitig, mehrere unterschiedliche Adressen mit unterschiedlichen Präfixen haben. Das ist alles überhaupt kein Problem. Und das heißt, und das werdet ihr, wenn ihr mal zum Beispiel euch mal die IP-Adressen, die V6-Adressen eurer Rechner anguckt, werdet ihr feststellen, dass ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Zeitpunkt mehrere V6-Adressen habt.
Ja, drei, 2 bis 3.
Mhm. Ne, und das ist nämlich dann einmal nämlich ein, und da werdet ihr in der Regel nicht eure MAC-Adresse wiederfinden, weil da steht nämlich nichts mit FFFE drin. Mhm. Das ist dann der, der randomisierte Host-Identifier.
Ah, okay. Mhm.
Und dann seht ihr aber auch temporäre Adressen. Mhm. Und die werden tatsächlich regelmäßig neu gebildet. Mhm. Also ich glaube, die haben so eine Lifetime von einer Stunde oder so. Es gibt noch ein zweites RFC, Stable Privacy, RFC 7217. Damit wird adressiert, dass ja so eine total randomisierte Host-Identifier ja durchaus blöd ist, so für Firewall-Regeln und so weiter.
Ja,
ne, kommen wir später nochmal zu. Bei Stable Privacy geht es halt darum, auch da bekommst du einen randomisierten Host-Identifier, aber der ist für deinen Rechner, für ein Interface in einem definierten Netz immer gleich. Also dieser Identifier wird in einem bestimmten Netz, in deinem WLAN zu Hause, in deinem WLAN hier im Büro oder hier, wenn er hier per Kabel angebunden ist, wird der immer gleich gebildet. Ne, damit ist der so quasi statisch, aber da steht zum Beispiel nicht deine MAC-Adresse drin. Und die ist halt auch, dieser Identifier ist halt pro Netz auch unterschiedlich. Also der wäre bei dir zu Hause, wäre es ein anderer als hier, und damit bist du auch wieder nicht trackbar. Ne?
Allerdings dann die ursprünglichen, also die Host Identifier, die du aus der MAC-Adresse bildest, die begegnen uns ja häufiger mal, wenn wir neue Dinge installieren in Netzen, wo wir noch keine DHCP-Server haben. Genau. Weil ich glaube zum Beispiel ILOs kommen immer mit einer entsprechenden IPv6-Adresse.
Ja, das ist ganz häufig so.
Wenn du halt noch keinen DHCP da laufen hast und noch keinen V4 implementiert hast da, ja, dann nimmst du halt einfach das. Ne?
Halt den Gedanken mal fest, wir kommen jetzt mal ganz vorsichtig dazu. Moment, wir müssen vielleicht noch eine Sache vorher einschieben. Nämlich, es gibt durchaus Mittel und Wege, wie man V4-Adressen in V6-Adressen schreiben kann. Und da gibt es nämlich tatsächlich, das nennt sich NAT64, da gibt es auch einen well-known Präfix zu, das ist nämlich 64 Doppelpunkt FF9B Doppelpunkt Doppelpunkt slash 96. Und NAT64 arbeitet nämlich genau damit, dass sich natürlich eine 32-Bit- IP-Adresse wunderbar in den letzten zwei Blöcken einer Adresse, einer IPv6-Adresse abbilden lässt. Also zum Beispiel eine gültige NAT64-Adresse wäre 64:FF9B:192.0.2.1.
Boah, also diese Schreibweise ist gültig, das kann, ne?
Diese Schreibweise ist gültig, aber du brauchst halt einen NAT64-Gateway.
Ja, genau. Und also NAT64-Gateway. Was ist mit DNS?
Ja, ist nämlich genau das Gleiche. Ne? Da brauchst du nämlich dann im Zweifelsfall, also NAT64 richtet sich ja an reine V6-Geräte, die nur eine V6-Adresse haben, die aber weiterhin am V4-Internet teilhaben wollen. Ja, und dafür brauchst du dann NAT64-Gateways. Und das musst du auch im besten Fall um einen DNS64-Gateway erweitern, der dir dann nämlich reine V4-Anfragen wieder übersetzt. Also innerhalb deines Netzes wird dieses 64FF9B verwendet. Nach außen wird das dann vom NAT64 übersetzt, ne? IPv4, IPv6. Das ist so eine Technik, das braucht man vielleicht in der Übergangszeit heute. Also ich habe das in der Produktion habe ich das nie gesehen. Habe ich tatsächlich nie gesehen.
Nee, deswegen, es kommt mir auch. Also wir reden über Bauschaum und das ist jetzt
Bauschaum.
Ein
Genau.
Das ist halt wieder Bauschaum.
Bauschaum. Bauschaum hält Sachen zusammen und genauso ist es auch mit den verschiedenen Adressen, mit denen wir da bei V6 so rumhantieren. Das allererste, auf das wir stoßen, sind nämlich sogenannte Link-Local-Adressen. Das ist der ganze Bereich FE80 Doppelpunkt Doppelpunkt slash 10.
Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen.
Genau. Macht man if-config, macht man ip-config, da werdet ihr irgendwas mit FE80 sehen. Das sind Adressen, die sind nur auf deiner aktuellen oder nur auf der Netzwerkkarte, nur in diesem, nur auf diesem einen Link gültig. Die werden nicht geroutet. Und jedes Interface hat eine Link-Local-Adresse. Wenn deine Kiste V6 macht und du machst sie an, dann kriegt dieses Interface sofort eine Link-Local-Adresse.
Ja, ja. Was ist denn, wenn ich den Haken wegmache bei IPv6?
unter Windows. Mhm. Ja, dann müsste ich dir eigentlich einen Schlag in den Nacken geben.
Nicht ich.
Weil dann hast du lediglich die Bindung von V6 zu dem Interface gelöst und nicht IPv6 deaktiviert.
Ich glaube, ich weiß auch gar nicht. Kannst du IPv6 noch deaktivieren heutzutage auf einem Windows? Ja,
geht.
Why? Unabhängig von der Frage, warum ich das tun sollte.
Ist es eine scheiß Idee, ja.
Es ist eine ganz schlechte Idee.
Warum?
Das
weil
ist
Microsoft
nicht der Weg.
Der korrekte Weg, IPv6 unter Windows zu deaktivieren, ist, einen bestimmten Registry-Key zu setzen und neu zu starten. Microsoft sagt, das könnt ihr so machen, ist dann aber kacke. Mhm. Und wenn dabei irgendwann nicht mehr funktioniert, wir waren es nicht, wir testen unseren Scheiß immer mit aktiviertem V6.
Ja, klar.
Ne?
Also es ist auch, ich glaube, man hat das ja ganz, ganz, ganz lange immer als, wie soll ich das sagen, so homöopathisches Mittel für alle möglichen Probleme.
Ja,
hat dann gesagt, mach mal V6 aus.
Genau, mach mal V6 aus, dann wird alles magisch gehen. Mhm. Nein, tut's nicht.
Mhm.
So, wofür brauchen wir denn eigentlich diese Link-Local-Adressen? Naja, die sind der erste Schritt zur Autokonfiguration von einer richtigen, IP-Adresse. Also zum Beispiel eine, dadurch, dass halt diese Link-Local-Adressen, also die werden automatisch generiert. Also du siehst auch ganz häufig bei diesen Link-Local-Adressen tatsächlich dann EUI-64-Identifier, Host-Identifier. Und jedes Gerät ist in der gleichen Broadcast-Domain erstmal unter seiner, seiner Link-Local-Adresse erreichbar. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist der Trick, den wir uns bei nackigen ILO-Interfaces zunutze machen. Ne? Wir klauen uns am Switchport die MAC-Adresse, wissen, wie wir sie dann umrechnen in einen EUI-Host-64 oder in einen EUI-64-Host-Identifier und dann können wir einfach auf diese Link-Local-Adresse per Browser connecten und das Ding konfigurieren.
Genau.
Und das funktioniert auch ganz häufig bei anderem Zeug. So, jetzt wird man aber feststellen, jetzt gibt es ja, ich kann ja zum Beispiel Link-Local-Adressen auch manuell konfigurieren. Ne? Und deswegen kann es zum Beispiel die V6-Adresse FE80 //1/64, die kann es häufiger geben. Das ist ja blöd.
Die kann es häufiger, ja, die kann es häufiger.
Kann es die häufiger geben, nämlich auf jedem Interface, weil ist ja nur für das Interface gültig. Wie kann ich denn jetzt meiner Kiste sagen, ja, auf welchem Interface denn jetzt ein bestimmtes Paket für eine bestimmte Link-Local-Adresse rausgehen soll? Ich muss einen Interface-Scope mit angeben. Und das ist zum Beispiel.
Ach, das ist dieses Prozent.
Richtig.
Prozentzahl dahinter.
Oder das Prozent Interface-Name unter Unix.
Ja.
Genau. Richtig.
Genau, also wenn ihr das mal macht, IP-Config, if-Config, da werdet ihr ein Prozent irgendwas dahinter
sehen.
Das ist der Interface-Index, den ihr auch über diverse Befehle in Windows rauskriegen könnt.
Exakt.
NetShell und sowas, seht ihr den Interface-Index. Ihr
genau.
habt ja mehrere Netzwerkkarten, und also virtuelle wie auch physikalische.
Genau. Ganz häufig ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel das Routing gegen Link-Local geht. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause, ich kriege ja von meiner Fritzbox-Telekom-Anschluss, kriege ich ja auch schön V6 Dual-Stack. Und dann, wenn ich dann in mein Routing-Table V6 angucke, werde ich feststellen, dass das Gateway eine Link-Local meiner Fritzbox ist.
Mhm.
Ne? Fritzbox macht auch kein Privacy dann auf ihrem Interface, weil da steht FFE drin. Ist bei Routern ja auch in Ordnung.
Ja.
Ne? FE80, Link Local, nur gleicher Link. Wenn die Maschinen, also wir kommen nachher nochmal dazu, wie Maschinen auswählen, über welche IP oder welche V6-Adresse sie denn jetzt für die Kommunikation verwenden. Kommen wir gleich nochmal zu, halt den Gedanken mal fest.
Okay.
Das nächste, was wir haben, sind die ULAs, also die
Unique Local
Address. Genau, FC00:// 7.
Mhm.
Das sind global
FC/7 mit FD, bis wohin geht das? Weißt du das?
Ja, wenn das mit FD anfängt, FD ist Nee, genau, es ist FC00:// 7. Verwendet wird aber nur FD00. Alles, was mit FC anfängt, das ist reserviert für global eindeutige ULAs.
Global eindeutige
ULAs. Das heißt, okay, da sollte es dann doch irgendwo zentral eine Instanz geben, diese, also diese Local Addresses dann irgendwie zentral irgendwie verteilt, damit es eben nicht weltweit Doppelungen da gibt. Also wie gesagt, wird halt auch tatsächlich nicht, also ist mir nicht bekannt, dass das verwendet wird. ULAs können eindeutig sein, müssen sie nicht. Ne? Also sobald eine ULA mit FD anfängt, ist sie weltweit eindeutig, weil die wird zentral verwaltet. Also eine gültige ULA ist zum Beispiel FD9E:/21A7:A92C:23:23:1.
Ist jetzt einfach nur ein Beispiel.
Das ist jetzt einfach nur eine Beispieladresse und zum Beispiel wären die ersten 40 Bit wären dann tatsächlich also eine sogenannte Site-ID und das wäre also alles bis zu dem 2323 und das wäre eine Subnet-ID, das kann zum Beispiel eine VLAN-ID sein. Also da gibt es verschiedene Wege. Clients, die eine V4-Adresse haben und eine ULA haben, würden die V4-Adresse bevorzugen.
Oh.
Also tatsächlich fällt mir kein guter Grund, einen ULAS zu verwenden. Kann man machen, wenn ich von meinem Provider irgendwie eine Global Unique Address kriege, wüsste ich jetzt nicht, warum ich eine Unique Local Address verwenden sollte.
Boah. Spannend.
Ne? Ja, also wenn ihr irgendwie gar kein V6 von eurem Provider bekommt, aber lokal in eurem Netz irgendwie mit V6 rumspielen könnt, dann könnt ihr euch aus diesem Bereich FC00:// 7 lustig was rauskarven. So, dann haben wir Multicast.
Multicast.
FF00:// 8.
Genau.
Also alles, was FF00 ist, ist Multicast. Nach dem FF kommen 4 Bit für FLAG und 4 Bit für Scope. Die typische oder Adressen, die wir da häufig sehen, ist zum Beispiel FF01:// 1. Das sind quasi alle Geräte oder alle Interfaces, alle lokalen Interfaces in einem Netz, also in einer Broadcast-Domain. Oder viel besser FF02:// 1, weil das ist nämlich alle Hosts auf dem gleichen Link.
Aber nur die permanent zugewiesenen Adressen auf lokalen Interfaces oder alle Hosts auf dem gleichen Link.
FF01:// 1 sind quasi nur alle Interfaces bei dir und FF02 sind alle Hosts in der gleichen, in dem gleichen Subnetz. Man kann unter Linux so lustige Sachen machen wie ein Ping an diese Adresse und dann antworten alle Geräte, die diesen Ping an diese Multicast-Adresse empfangen haben.
Ja, das ist schon ganz witzig. Also man hat das Thema Multicast auch noch mal ein bisschen verbessert mit dem Ganzen.
V6 funktioniert nicht ohne Multicast. Also die ganzen Fascho-Admins, die irgendwie Multicast brutal abknipsen und sagen, gibt's hier nicht, die werden keinen Spaß mit V6 haben.
Davon mal ganz abgesehen. Aber auch Multicast vom Konzept her scheint mir jetzt ja noch ein bisschen weiter ausgearbeitet zu sein. Ja.
Genau, wird dafür ganz viele Dinge schlicht gebraucht, kommen wir auch gleich nochmal bei der Adressvergabe zu. So, und dann haben wir unsere Global Unicast Addresses, die GUAs.
Ah, das sind die
im weltweiten Internet gerouteten Adressen.
Das ist das, was du üblicherweise von deinem Provider da in die Finger bekommst. Korrekt.
Richtig. Mhm. Also quasi der Albtraum eines jeden Fascho-Admins.
Gut, der kann sich immer noch entscheiden, es einfach nicht zu machen. Ne? Ich meine, dann
genau. Ist aber so, wenn du dich dazu entscheidest, GUAs in deinem Netz zu verteilen, dann hast du hoffentlich eine Firewall mit entsprechenden Regeln, die Verkehr durchlassen oder eben nicht.
Ja, wäre gut. Also hoffentlich habe ich eine Firewall, die irgendwo eine, alles, was hier sonst nicht abgebildet, also eine Explicit Deny-Regel ganz unten drin hat. dann kann ja erstmal nichts passieren.
Ja, wobei, also wir kommen da nachher nochmal zu. Also das ist schon interessant. Also der Worst Case ist, glaube ich, wirklich dann, wenn du dann Kisten irgendwelche V6-Adressen gibst und die dann aber nicht irgendwie weiter routest, sondern nur V4. Das kann, glaube ich, schon zu Trouble führen in deinem Netz. Also entweder machst du es richtig oder lässt es. Aktuell sind gar nicht mal so viele Präfixe allokiert. Tatsächlich ist es nämlich nur 2000:// 3, was an ISPs vergeben wird. Es gibt da so ein paar einzelne Bereiche, die schon für andere Sachen verwendet werden. Also 2001:// 32 beginnend mit 2001:0:// kennen wir von Teredo. Mhm. Hat der ein oder andere vielleicht mal irgendwelche Teredo-Adapter-Adressen unter Windows gesehen? Mhm. So, 2001:db8:// 32. So,
und sollte jetzt hoffentlich jeder schon mal gesehen haben.
Dass wir es deutsch aussprechen, weil DB8 könnte man auch als Debate aussprechen. Und das ist der vordefinierte Präfix, den man doch bitte in Dokus verwenden soll. Also man soll nicht irgendwelche gültigen V6-Adressen in seiner Doku verwenden, um Leuten irgendwas beizubringen, sondern man soll seine Adressen doch bitte aus diesem Präfix wählen.
Ach, Debate. Ja, 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 ja. Das, jetzt, wo du mich dran erinnerst, das hatte ich schon mal gelesen, genau. 2008, DB8. Genau.
2001, /3 wird für 6-to-4 verwendet. Das ist auch so ein Tunneling-Mechanismus. Und also die Präfixe 2003, 240, 260, 261, 62, 280, 2A0, 2B0 und 2C0, die wurden an die RIRs vergeben. Und da werden nicht alle von genutzt. 2A0 sehe ich zum Beispiel bei mir ganz häufig im Mobilfunk.
Was sind denn RIRs?
Das sind die, ich glaube, die Regional Internet Registries.
Ah, okay, okay, okay. Also
die bekommen ja oben von der IANA quasi das, dann so ein Päckchen zugewiesen und die delegieren das dann weiter nach unten.
Mhm. Also ich meine, ich habe zu Hause auch schon 2A0 bekommen.
Also bin ich mir sehr sicher, 2A0 das mal gesehen zu haben. Mhm. Ich kann ja mal eben hier auf meinem, ich mache mal eben hier aus, wie ist meine IP? Alter, wer diese Domain hat, ne, der muss sich auch so umfallen. Genau, wenn ich jetzt hier gucke, ich habe Telekom 5G, ich kriege eine 2A01:599.
Soll ich auch mal gucken,
Martin? Ich guck doch auch mal.
Ich gehe auch mal gucken. Gut, das ist jetzt da, ne? Ist anderer Anbieter, ne? Vodafone. Mhm. Ist 2A00.
Mhm. Also 2A00. Du kriegst auch, ne? Guck mal, 2A0. Mhm. Aber im zweiten Block unterscheiden wir uns dann. Ne? Das heißt, das Präfix 2A0, das scheint ja dann irgendwie hier in Richtung, keine Ahnung, DENIC delegiert. Und dann geht's weiter.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich oder nicht Ripe. Zu Hause nee, auch 2A0 Ripe, gesehen genau. habe. Weil ich habe ja zu Hause NetCologne.
Genau. Wir haben ja hier im Office auch NetCologne. Deswegen sehe ich jetzt hier zum Beispiel eine 2001:4DD0. Sieht man ganz häufig bei NetCologne.
Ja, genau. Aber die dürfte man am allerhäufigsten sehen, genau. produktiv.
Richtig. Mhm. Also typischerweise ne, irgendwas mit 2 am Anfang. Und wenn ihr was mit 3 am Anfang seht, das ist für Sixbone. Die sind aber nach RFC 3701 auch schon wieder zurückgegeben. Sixbone war so eine ganz frühe Technik für V6 oder für so einen Tunnelmechanismus zwischen ISPs, glaube ich.
Ah, okay, okay.
Ist aber wohl zurückgegeben, also 3F. Mhm. Also, ne, wenn ihr Public habt, dann seht ihr irgendwas mit 2 am Anfang. Und ja, mehr ist nicht vergeben.
Ja, und man kann natürlich auch mal so spaßeshalber eben so große Anbieter, ne, Google.de oder sowas, mal nach dem Quad-A-Record, wie nennst du die? Also nennst du den Quad-A?
Quad-A. Ja, ne? Also ein ja, AAAA-Record. Das ist ja dann der
Ja, genau, so will ich sie nämlich eben nicht nennen. Genau, Google.de gibt jetzt gerade zum Beispiel die 2A00 ne, und dann 1450 und so weiter.
Oh, guck mal, Facebook.
Ja, genau, das hatte ich jetzt gerade vor. Facebook hat im Hostanteil nämlich stehen FACE B00C. Ja, also das ist schon.
Ja, die sind schon lustig, die Jungs. Ja, genau. Die haben also dann tatsächlich den im Host-Identifier haben sie Facebook reingeschrieben. Genau. Kannst du machen. Ne?
Ja. Den Teil kannst du ja. Kein Problem. Ist dir ja zugewiesen, da kannst du damit machen, was du möchtest.
Warte, willst. Mhm. Wir haben bei V6 auch ein paar Verbesserungen im Header. Zum Beispiel der V4-Header, der ist so zwischen 20 und 60 Byte. Mhm. Der V6-Header ist fix 40. Und, ganz geil, es sind da keine Checksummen mehr drin. Also in jedem V4-Header waren ja Checksummen drin. Mhm. So, wann mussten die Checksummen immer berechnet werden?
Wie, wann mussten die berechnet werden? Nochmal.
Also wann mussten in einem V4-Header die Checksummen neu berechnet werden? Wenn sich im Header was ändert, dann ändert sich was im Header? Sobald das Ding über den Router geht, die MAC-Adressen. Sobald sich die MAC-Adresse an den Router ändert,
ja,
wird die Checksumme
neu
berechnet.
Ja, okay, gut, da hast du jetzt irgendwie falsch rangeführt an die Frage. Also gut,
aber zeigt sehr schön, spart halt dann auch einfach Ressourcen, das ganze Thema.
Ja, wenn jetzt auch noch Checksummen mit diesen langen, unhandlichen Adressen und so weiter, dann wären die Checksummen ja schon wieder Aufwand zu rechnen.
Ja, gut, nein, Blödsinn. Checksummen werden ja neu berechnet, weil sich MAC-Adressen am Router ändern, aber das ist halt schon, also in diesem ganzen Header, Klumpatsch ist ja dann der L2-Header. Das verfolgt, also das ist jetzt auch dieser du brauchst keinen Nut mehr, ne, dieser Gedanke End-to-End. Also von einem Server bis zu einem Client ist direkt adressierbar. IPsec ist halt direkt im Standard vorgesehen. Mhm. Es gibt ja auch so diverse Dienste bei V4, die mit Nut, also die nie so wirklich Nut-tauglich waren. Ne? ZIP zum Beispiel, RTP, FTP.
Oh, um Himmels Willen.
Ne?
Ja.
Die sind alle nicht so richtig NAT-tauglich. Das ist alles so dran geflanscht.
Ja, aber ob FTP, ich hoffe, es gibt irgendetwas anderes bei IPv6, was gegen FTP technisch noch
bitte macht kein FTP mehr.
Bitte macht
benutzt
kein FTP
einfach SFTP,
bitte,
SCP, bitte, aber macht kein FTP
nicht
mehr.
Ja.
Wobei das tatsächlich, also man sieht es ja heute doch noch echt oft. Ne?
Ja. Und jedes Mal aufs Neue, dann schreibt dann irgendwer noch rein, über passives FTP, und jedes Mal aufs Neue musst du diesen ollen Wikipedia-Artikel bemühen. Also mir geht's so.
Mir geht's da nicht anders, und ich sag dann auch mal, Leute, lass das doch mit dem scheiß FTP sein.
Lass doch einfach sein. Und währenddessen weißt du ganz genau, ne, ich kann in die Pakete reingucken. Da stehen Sachen drin, die könnte ich einfach lesen, wenn ich wollte.
Ja, das
mach das doch nicht. Also, ja.
Mach das nicht.
Mach das nicht.
Was müssen wir jetzt eigentlich machen, wenn wir so eine schöne V6-Adresse an unserem Rechner haben wollen?
Oh Gott. Ja, Moment, ich habe ja. Ich muss gar nichts machen.
Du musst gar nichts machen.
Ich muss einfach nur das Kabel einstecken oder mich mit dem WLAN verbinden.
Genau, das ist total
überhaupt
geil.
Überhaupt nichts.
Richtig. Mhm. Ne? Ich sage nur Stateless Address Auto Configuration, SLAC, S-L-A-A-C.
Ja. Ist aber nicht wirklich vergleichbar mit APIPA, oder?
Doch,
eigentlich schon, ne?
Also sobald die Kiste an ist, gibt es sicher eine Link-Local-Adresse, so eine FE80.
Weil ich mich nicht erinnern kann, jemals irgendwo, also ich muss Slack aktivieren auf Komponenten teilweise.
Ja, ich glaube, die APIPA-Adressierung oder das Gegenstück IPv4 APIPA ist die Link-Local, glaube ich. Ja, ist die Link-Local,
die
FE80.
Ne?
Ja, weil die ist immer da, sofort.
Mhm. Ne, aber also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Clearpass aufsetze, dann fragt sie mich an irgendeiner Stelle, möchtest du Slack aktivieren? Und dann sage ich immer nein, weil bei den wenigsten Kunden halt das V6 halt schon da ist.
Korrekt.
Ne? Wenn ich das aktivieren würde, dann würde die sich automatisch eine FE80-Adresse geben.
Nee. FE80 gibt die sich immer. Also höchstens wenn könnte es so sein,
dass... Wenn ich IPv6 da an der Stelle nicht auswähle, weiß ich nicht.
Könnte es höchstens so sein, wenn du sagst, ich will kein Slack haben, dass sie dann sagt, okay, dann mache ich V6 einfach aus.
Ja, ja, weil ich habe auch vorher kein V6 fest konfiguriert. Ja. Ne,
genau, aber typischerweise, sobald deine Kiste, ne, so ein Standard Windows und Standard Linux, du kriegst immer eine Link-Local-Adresse. Und dann geht der Host hin und brüllt erstmal schön via Neighbor Discovery rum und versucht eine sogenannte Router Solicitation.
Solicitation, ja.
Genau. Wo er dann also quasi sagt: So, hallo an alle Router hier, das macht er übrigens via Multicast. So, hallo Router, schickt mir doch mal bitte eine Liste eurer Präfixe, aus denen ich mir hier selber eine IP-Adresse bauen kann.
Was machst du denn dann in so komischen Konstrukten, wie ich sie auch erschreckenderweise häufiger gesehen habe, dass du im gleichen Subnetz zwei verschiedene Router stehen hast, zum Beispiel, weil irgendjemand mal MPLS in Betrieb genommen hat und ja, die Firewall halt daneben, und dann wird das halt lustig.
Ja, halt den Gedanken fest, wir kommen drauf. So, diese Router-Solicitation führt halt dazu, dass ein Router, der die empfängt, sagt, ja geil, hier, ne, kriegst du ein Router-Advertisement. Und dann schickt er eben eine Liste seiner Präfixe, der Lifetime für dieses Präfix und MTU schickt er halt raus. Also das schickt er einmal aufgrund, der Router hat eine RS bekommen und schickt dann ein RA raus. Ja, er brüllt ja. das auch einfach auf den Äther. Häufig ist es aber auch so, dass die Router von sich aus in regelmäßigen Abständen so eine RA raussenden.
Ja, okay. Ja, so ein, ja, genau, Router Advertisement, genau. Mhm.
So, jetzt halten wir den, nehmen wir mal den Gedanken. Also, wenn dein MPLS-Router, ja, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff MPLS-Router, sollte der hingehen und tatsächlich RAs rausschicken, dann gehört der Admin geprügelt, der das Ding konfiguriert hat. Viel Gut. wahrscheinlicher ist der Fall, dass du in deinem Netz eine Fritzbox hast.
Hold on.
Ja.
Hold on. Derjenige, der es so konfiguriert hat, dass du zwei Router im gleichen Subnetz stehen hast, der gehört schon geprügelt. Also jetzt also schon, dass diese Tatsache gehört schon irgendwie verboten.
Ja.
Aber danke.
Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ja.
ja.
Du hast jetzt einen Anschluss von Vodafone. Mhm. Ja. Nein, du hast einen Anschluss von der Telekom, weil Vodafone sah sich nicht in der Lage, mir bei DSL V6 zu liefern, die Penner. Bin ich sehr sauer, weil sie haben es nämlich bei Kabel Deutschland haben sie es hinbekommen und zumal damals, als ich noch Vodafone-Kunde war, hatte ich keinen V6. Nehmen wir mal NetCologne. NetCologne, du hast eine Fritzbox von der NetCologne da stehen und bekommst da schön V4 und du bekommst V6 von einer Fritzbox ausgeteilt. Und jetzt bekommst du von der Telekom noch eine Fritzbox oder ein, was sind denn die Router, die Telekom immer hat?
Speedport.
So ein Speedport, genau. Du stellst dir deinen Speedport, klemmst das an deinen gleichen Switch und dann blökt der ja auch zum Beispiel V4, V6 raus. Mhm. Jetzt zweimal V4 ist vielleicht kacke, aber lass uns mal bei dem Gedanken bleiben, sie blöken beide RAs für V6 raus. Mit unterschiedlichen Präfixen. Dein Rechner findet das geil, weil der konfiguriert sich nämlich dann mal schön V6-Adressen von beiden, weil ist bei V6 völlig legitim.
Ja.
Ja, wenn du Router hast, die etwas mehr sophisticated sind, dann kannst du da bei dem RA auch eine Prio mitgeben. Also du kannst das eine
das
Präfix
meine Frage
ein bisschen
gewesen,
höher priorisieren als das andere.
Wer priorisiert das denn dann?
Das kannst du konfigurieren.
Und mein Client nimmt das dann einfach als Default Gateway.
Ja. Kann da mehrere, also du kannst ja auch mehrere Default Gateways da haben.
Das ja,
ist kein Drama. Es sind dann halt dieses Präfix, was die Router da rausrotzen, hat halt eine Validity Period und eine Preferred Period. Und typischerweise ist bei Public Adressen 30 Tage sind die Dinger valid und 7 Tage sind sie preferred. Nach diesen 7 Tagen wird der Rechner nicht mehr hingehen und IP-Adressen oder sich eine, der konfiguriert sich dann ja eine IP-Adresse aus diesem Präfix.
Mhm.
Ja, und er wird nach 7 Tagen dann sich eine neue IP-Adresse generieren und die alte nicht mehr für Verbindungen verwenden. So, jetzt haben wir dann auch noch temporäre Adressen, die sind 7 Tage gültig, 7 Tage valid und 1 Tag preferred. Damit konfiguriert sich dein Rechner tatsächlich dann sehr, sehr regelmäßig neue V6-Adressen, was lustigerweise dazu führt, wenn dein Rechner im Büro ist, du lässt die laufen, hast irgendwie zu 3 Hosts SSH-Sitzungen über V6 offen, gehst 30 Tage in den Urlaub, kommst wieder, wirst du feststellen, ach guck mal, die laufen ja immer noch, weil da läuft ja noch Traffic drüber, also hält ja sie so lange.
30 Tage in den Urlaub.
Ja. Also es ist total normal, dass Rechner mehrere V6-Adressen haben. Das können auch unterschiedliche Präfixe sein. Das kann man unterschiedlich priorisieren. Das ist alles total problemlos. Jetzt ist es so, mittels Slack konfiguriert sich deine Büchse halt nur eine IP-Adresse. Das Gateway ist halt FE80, das ist quasi, das steht in dem RA mit, in dem Router Advertisement mit drin. Da ist kein DNS, kein Domain Name, kein NTP mit drin. Was machen wir jetzt? Das ist ein Problem.
Das ist wirklich ein Problem, weil so ohne DNS ist nicht viel ist mit Internet.
Genau. Tatsächlich gibt es in den RAs die Möglichkeit, Flags zu setzen. Nämlich zum Beispiel, dass OFLAG, wenn das auf 1 steht, dann teilt das dem Host mit, geil, du kannst hier weitergehende Informationen von einem DHCP V6-Server erfragen, unter anderem DNS-Server.
Okay.
In diesem Fall liefert der DHCP V6 aber auch nur diese Informationen. Er liefert nicht die Adresse, er liefert kein Gateway, er liefert einfach nur, hier sind DNS-Server, hier ist NTP zum Beispiel.
Okay.
Genau,
und die Adresse würde dann,
die
ist ja schon
Slack.
Da eigentlich. Genau,
die bleibt via Slack konfiguriert. So, dann gibt es aber auch noch das M-Flag, das Managed Flag. Wenn das auf 1 steht, im RA, dann weiß der Rechner, okay, ich konfiguriere mir hier besser mal keine Adresse raus, denn es gibt hier einen DHCP V6 Server, der mir stateful eine IP-Adresse verpasst.
Ja, wenn man das möchte, ja.
Genau. typischerweise gibt es noch das A-Flag, das ist das Address Configuration Flag, das besagt halt, wenn das auf 1 ist, sagt das aus, so lieber Client, dieses Präfix, was hier in diesem RA drin steht, das darfst du benutzen, um dir daraus eine IP-Adresse zu setzen. Also typischerweise A-Flag ist immer gesetzt, O-Flag, ja, möglicherweise, ne, wenn du halt ein State des DHCP 6 hast. Das M-Flag ist eigentlich nie gesetzt, es sei denn, du hast ein DHCP V6.
Du lässt das so klingen, als ob das total abwegig wäre, ein DHCP V6 zu haben.
Wir kommen gleich dazu. es gibt mit RFC 6106 das sogenannte Recursive DNS, die Recursive DNS-Option. Die ist recht neu, was heißt recht neu, die gibt es auch schon ein paar Jahre, aber damit ist es möglich, in einem RA, in einem Router Advertisement mit DNS-Server mitzugeben.
Ah, okay. Ja, okay. Ja, warum nennen Sie es Recursive DNS-Server? Also, ja klar, der DNS-Server, den du in deinem Heimnetz erreichst, das ist, der ist immer recursive, oder?
Ja.
Deswegen.
Ich habe keine Ahnung, warum
okay, es recursive heißt. Ja.
Genau, Temporary Addresses hatten wir oben schon mal angeschnitten. Also das ist ja typischerweise das, was ich dein, also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt mal ein IP-Config an meiner Windows-Möhre machen würde, würde ich feststellen, ah, guck mal, ne, der hat sich, also wir haben hier eine Firewall, eine WatchGuard stehen, ja, die annonciert ein Präfix. Wir haben von NetCologne ein /48-Präfix bekommen. Das heißt, die ersten 3 4er-Blöcke waren vorgegeben. Und wir sind hingegangen und haben in den 4. Block schreiben wir hier bei uns immer unsere VLAN-ID mit rein. Hier wäre das jetzt bei uns die 181.
Zufälligerweise ist es auch das 3. Oktett in unseren.
Das 4. Achso, das 3. Oktett bei unseren V4-Adressen.
Ja, genau.
Ah, genau. Also ihr merkt, wir haben da ein System.
Es gibt, ja, das ist, lohnt sich auch. Das ist auch schön. Also gerade für euch da draußen, wenn ihr gerne so Dokus macht und so ein Kram, also so lustige Dinge und mit Zahlen gerne spielt, macht das einfach mal aus Spaß.
So, und unsere WatchGuard brüllt auf ihrem Interface, was sie in diesem VLAN 181 hatte, blökt sie RAs raus und da steht drin, hier, du kannst dir aus 2001 4DD0, schlag mich tot, 181, Doppelpunkt /64, mach dir einfach eine IP-Adresse. Ist mir egal, mach dir einfach eine. Und mein Rechner sagt, ich mache, wie mir befohlen wurde und mache mir eine GUA, ich mache mir eine temporäre Adresse und dann bin ich fein damit. Ja? Wie machen wir das denn eigentlich mit doppelten IP-Adressen? Ich meine, ganz ehrlich, wir haben irgendwie 2 hoch 64 mögliche Adressen. Also eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass wir da doppelt haben. Aber es gibt tatsächlich eine Duplicate IP Address Detection, die im Rahmen von Slack auch ausgeführt wird. Also die gucken schon nach, hallo, hat hier einer diese IP-Adresse, die ich mir jetzt gerne konfigurieren würde.
Ja, das hast du doch bei V4 auch, oder?
Ja, nur die Wahrscheinlichkeit, dass man sich aus Versehen mal selber.
Aus Versehen mal selber, ja, ist relativ gering, ja.
Ja.
Die ist relativ gering.
Genau, und also wenn ich das an meinem Windows 11, was ich hier habe, richtig sehe, dann wird die Global Unicast Address ist eine Stable Privacy. Die scheint hier, zumindest wie ich das so richtig gesehen habe die letzten Male, ist hier immer die gleiche. Ich habe immer den gleichen Host Identifier, der zufällig generiert wurde, aber immer der gleiche ist.
Hast du das getrackt?
Und meine Temporary Address, die ist halt immer eine andere und die hält auch nur tatsächlich ein paar Stunden. Also da habe ich jeden Tag, wenn ich hier im Office bin, habe ich eine andere. So, DHCP V6. Klassisches Stateful DHCP.
Ja, und DHCP kennt man ja, ne?
Ja.
Das kennt ja jeder Admin, der irgendwie in den letzten 20, 30 Jahren mal mehr als 10 Clients verwaltet hat.
Jetzt hatten wir ja schon gesagt, DHCP V6, ganz klassisch, Stateful, sprich der DHCP hat einen Scope und gibt dir eine IP-Adresse. Das heißt, der DHCP kennt deine MAC-Adresse. So, jetzt haben wir ja eigentlich gesagt, eigentlich wollten wir ja so wegen Privacy-Extension und so, wollten wir ja nicht trackbar sein. Das heißt, wenn ich jetzt aber DHCP V6 mache, dann bin ich ja doch wieder irgendwie immer wieder trackbar.
Du kannst auch bei V4 bleiben, also ne, genauso trackbar.
Das Kuriose ist, diese Diskussion hat unter anderem dazu geführt, dass Android bis heute kein DHCP V6 supportet.
Oh.
Google sagt,
aber das ist auch,
es gibt andere Mechanismen. Slack ist gut, Slack funktioniert. Wir haben keinen Bock auf DHCP V6.
Ist ja, mag ja mag ja sein, dass Slack funktioniert, aber dieses, das ist uns nicht, das ist uns nicht genug Privacy, ist schon so ein bisschen.
Warum soll ich das? Warum ich meine, Slack funktioniert. Warum soll ich Stateful DHCP machen, wenn ich V6 habe? Warum? Also mir fällt da echt kein guter Grund ein.
Nein. Also wenn man dafür Gründe findet, hat man vermutlich auch DHCP V4 vorher nicht mit den richtigen Zielen eingesetzt. Ja, also es ist kein Asset Management und es ist es funktioniert doch anders und es ist einfacher.
Das ist so. Gut, und dann also haken wir das schnell ab, DHCP V6, also kann man machen, will man nicht.
Ja, klar. Habe ich mich eigentlich schon mal darüber aufgeregt oder zu Genüge darüber aufgeregt, dass die ganzen PowerShell-Befehle für DHCP-Server alle get DHCP-Server V4, ne? Also so. Statt DHCP-Server-Binding oder was weiß ich, ne? Du musst immer V4 dahin tippen. Da tut Microsoft ja so, als ob das nicht der Standard wäre. Bei DHCP, ja.
Naja, dann haben wir halt noch die Variante statische IP-Adressen.
Ja gut, das ne? ist ja...
Klimper dir einfach deine V6-Adresse
Man da hat ja auch noch rein. Server. Es gibt ja nicht nur Clients auf der Welt. Ne? Man hat ja noch Server, die wollen schon feste IP-Adressen haben.
Lustig auch, wenn du dann mal die IP-Adressen eingibst. Also ne, IP-Adressen, Gateway ist immer Link-Local-Adresse von dem von deinem Gateway. Link-Local-Adresse von dem Gerät, was du da hast. Würde man jetzt auch, oder kann man ja hier sogar, also ich meine, das können die Leute jetzt nicht sehen, aber ich kann es dir ja mal zeigen. Also wenn du jetzt hier guckst, meine V6-Adressen und dann siehst du zum Beispiel hier unten auch da zum Beispiel eine FE80, Default-Route, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Slash 0, und dann unsere FE80 mit übrigens einer FFFE da drin. Und das ist quasi das Trusted unserer Watchguard.
Ja, wenn ich mir das aber so anschaue, dann ist Route Print vom Layout nicht auf V6 ausgelegt.
Nein. Hässliche Zeilenumbrüche. Das
sieht
so.
Nicht gut aus, ja.
Das ist so. So. Jetzt haben wir dynamisch generierte, sehr zufällige, schlecht zu merkende V6-Adressen. Jetzt haben wir, wenn ich mir unser Firewall-Regelwerk hier angucke, jetzt zum Beispiel so, dass hier bestimmte Rechner Verkehr zu bestimmten Zielen machen dürfen, was andere nicht dürfen. Was mache ich denn jetzt mit V6?
Wie machst du jetzt mit V6? Hast du es denn vorher bei V4 gemacht?
Ja, da habe ich ja statische IP-Adressen gegeben. Soll ich jetzt hier statische V6-Adressen geben? Ich meine, gut, mit Stable Privacy, ne, dann habe ich jetzt also, so ein bisschen Host-Identifier.
Kann eine Variante sein, bei einer überschaubaren Anzahl, ganz bestimmt.
Ja, genau. Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja an meinem Rechner mehrere V6-Adressen. Welche Adresse nimmt denn jetzt mein Rechner eigentlich für die Kommunikation von diesen vielen V6-Adressen?
Wo willst du denn hin?
Das ist eine gute Frage.
Ja, aber nimmst du nicht immer die GUA, wenn es eine GUA gibt?
Nein.
Nein.
Es gibt ein eigenes RFC zur Default Address Selection, nämlich das RFC 6724.
Ach, das ist ja mies. Okay. Also ich habe ja eben schon gelernt, wenn es eine ULA ist, ne, wenn es eine ULA ist, dann und es gibt noch eine IPv4 dazu, dann wird die ULA gar nicht verwendet.
Ja, genau, das ist wohl bei einigen Betriebssystemen ist das so, ja.
Okay.
Also, es gibt ein bestimmtes Verfahren, wie die Kisten gucken, welche Adresse sie denn jetzt so nehmen. Grundsätzlich erstmal Same Address. Also, wenn die Zieladresse einer unserer V6-Adressen entspricht, dann nehmen wir die.
Okay. Also können wir eigentlich sagen, wenn wir jetzt hier im Büro sitzen, ne? Wenn wir im Büro sitzen und wir sehen auf der Firewall noch IPv4-Traffic, dann liegt es ja eigentlich, kann das ja nur noch daran liegen, dass die Gegenseite noch kein IPv6
Korrekt.
Zurückmeldet per
Exakt.
DNS.
Also, ne, wenn Zieladresse eine unserer V6-Adressen ist, dann nehmen wir diese V6-Adresse, um diese Zieladresse zu erreichen. Logisch. Dann kommen wir zum Thema Scope. Also, wenn das Ziel eine Link-Local ist, dann nehmen wir die Link-Local-Adresse, um diese andere Link-Local zu erreichen.
Okay.
Wir nehmen keine deprecated Adressen. Also
was
wenn
heißt das?
Eine IP, also eine V6-Adresse hat ja eine Lifetime.
Ne? Ach so.
Genau. Und wenn die abgelaufen ist, dann nehmen wir die halt nicht mehr, um neue Verbindungen aufzubauen.
Okay, ja, gut.
So. So, dann haben wir noch Home, also ne, man soll halt Home Addresses bevorzugen. Das ist so ein Ding, was bei Mobile IPv6 dazu kam. Mobile IPv6 war so eine Idee, dass man mobile Endgeräte immer unter der gleichen Adresse erreichbar haben will, egal in welchem Netz sie sind.
Und dann kam Android.
Ja,
ja, also okay, vergiss es.
Dann die nächste Variante ist rauszufinden, welche Source-Adresse wir denn jetzt nehmen. Ist die, ja, dann nimm doch die von dem Interface, auf dem das Paket den Host verlässt.
Ja, aber können ja immer noch mehrere sein.
Korrekt.
Ne? Ja, also.
Ne? Also, wenn ich jetzt hier meine LAN-Schnittstelle nehme, da hängen jetzt gerade zwei Adressen drauf. Nämlich eine GUA und eine temporäre. So, dann nehmen wir doch mal das Label. Und das Label ist was ganz Lustiges.
Label, okay.
Ja, sind zum Beispiel, oder die Label dienen dazu, bestimmte Ziele zu sortieren. Also Localhost, AnyIPv6, AnyIPv4 oder zum Beispiel 6-to-4. Und jedes Label hat eine Präferenz. Ja? Und zum Beispiel ist AnyV6 über AnyV4. Das heißt, nach dieser Label-Sortierung bevorzugt der auf jeden Fall eine V6 vor einer V4-Adresse.
Bevorzuge das Label. Wir reden vom Ziel, oder? Also der Client klassifiziert das Ziel. Also wenn du sagst AnyIPv6, dann wird die, ich habe jetzt nur gerade versucht zu verstehen, ob das einfach eine andere Formulierung von dem ist, was wir ganz am Anfang sagten, nämlich wenn die Zieladresse eine V6-Adressen.
Ja, dieses bevorzuge V6 vor V4, das ist in vielen Betriebssystem-Stacks halt mittlerweile mit drin. Also Windows geht hin seit Vista, Windows Server 2008, und da werden V6-Ziele immer bevorzugt. Ja, das bringt viele Kunden immer zur Verzweiflung, wenn sie in ihrem Netz sind und Server anpingen, dann auf einmal FE80-Adressen als Antwort bekommen. Oder wenn sie halt sehen.
Ja, aber da muss man auch nur den Haken rausnehmen.
Ja. Naja. Das nächste ist dann halt, ist dann bevorzuge Privacy-Adressen. Das heißt, wenn deine Kiste eine via Slack konfigurierte Global Unicast hat und eine temporäre, dann wird er deine temporäre Adresse bevorzugen.
Mhm. Okay.
Ja, und dann, dann mach mal Longest Matching Prefix. Naja, wobei dann nach 64 Bit dann auch Feierabend ist. Was dazu führt, bleiben wir nochmal bei dem Beispiel. Wir sitzen hier. Mein Rechner hat zwei Adressen, nämlich eine temporäre und eine GUA. Mhm. Ja, und zumindest mein Windows wird immer die temporäre Adresse bevorzugen. Und die temporäre generiert er sich regelmäßig neu. Was für mein Firewall-Regelwerk heißt, fuck. Geht nicht. Wobei wir jetzt hier mit einem, also das ist möglicherweise auch ein Bug in Windows. Da bin ich jetzt beim Rumrecherchieren noch nicht ganz schlau draus geworden. Eigentlich sollte es so sein, dass nach RFC 7217 Stable Privacy sollte er sich keine temporären Adressen mehr generieren.
Okay.
Macht Windows aber trotzdem. Also Linux verhält sich da wohl anders. Vielleicht kann die Hörerschaft ja, die mit Linux unterwegs ist, da mal etwas zu sagen, wie das bei euch so an den Clients ausschaut, wenn ihr via Slack V6-Adressen bekommt. So, typischerweise Server kriegen halt statische V6-Adressen, also wenn du so Domain-Controller hast oder Server hast, den kannst du ja wunderbar V6 statisch geben. Ne? In den Netzen müsstest du jetzt auch keine RAs rumschicken, damit die Kisten sich noch was konfigurieren. Bei Clients ist das natürlich was anderes. Und ja, da muss man möglicherweise auch ein bisschen experimentieren, wenn man da mit V6 rumhantiert und Firewall-Regeln haben will, die ganz konkret auf bestimmte Hosts matchen. Das ist nicht easy. Da muss man ein bisschen
Hirnschmalz reinstecken. Das denke ich auch. Und ich weiß auch nicht, ob du nicht dir irgendeinen Weg suchen musst, dass derjenige immer die gleiche Adresse bekommt.
Ja. Ja gut, da sind wir dann halt schnell bei solchen Sachen wie halt Randomized Identifier abschalten, Temporary Addresses abschalten. Das kannst du unter Windows machen, das geht unter Linux genauso. Muss man gucken. Was ich nicht ausprobiert habe, ist, wenn ich die Randomized Identifier anlasse und Temporary Addresses abschalte, ob ich dann wirklich immer meine Stable Privacy GUA behalte. Und er sich aber keine temporäre Adresse generiert. Das muss ich vielleicht nochmal ausprobieren.
Ja, das wäre vielleicht auch ein Weg. Ich meine jetzt ehrlicherweise, in unserem Fall ist es so, dass wir die Dinge, die wir nicht von allen Rechnern erreichen wollen, das sind sowieso IPv4-Ziele. Insofern kommt es jetzt hier einfach nicht zum Tragen. Aber ist durchaus eine Frage, die man sich da mal stellen muss.
Definitiv. So, wie kommen wir denn jetzt zu V6?
Einfach, ne?
Eigentlich ja.
Ja gut, wenn du jetzt von Internetanschlüssen redest, ich meine, jeder Provider wird dir V6 hinterherwerfen, wenn du es nicht schon lange hast und es nicht weißt. Gerade so im End-User-Bereich sowieso. Ne? Manchmal hast du ja auch nur noch V6. Mhm. Das gibt es ja auch inzwischen. Ja, und wenn du halt ein Business-Kunde bist, ja, dann haust du mal deinen Provider an, wo ist mein Präfix?
Genau.
Und dann gib ihm, ne? Dann hast du zumindest schon mal einen Bereich, mit dem du rumhantieren kannst. Ne?
Richtig. Also ist heute überhaupt kein Drama mehr. Ne? Also von der Telekom, von der Netcolon, ich glaube, da kriegst du wirklich ungefragt V6-Präfixe. Und typischerweise sind es immer /48. Ne? Das heißt, du hast dann ja 2 hoch 16 Bit noch für die Adressierung von deinen Netzen zur Verfügung. Wenn du ISP bist, kriegst du relativ schnell, also kriegst du ungefragt einen /32. Mhm. Und wenn du sagst, ich hätte gerne noch eine Portion mehr, dann kriegst du auch einen /29 als ISP.
Okay. Ja, jetzt sind sie schon wieder dabei, hier alles wieder zu verprassen. Ja,
jetzt,
genau,
jetzt asen sie wieder rum.
Jetzt asen sie wieder rum. Das ist wieder /8 bei den IPv4. Ne? Ich sehe uns schon in so kurz vor der Rente. Genau.
Also der Klassiker ist halt Dual-Stack, also wo Clients gleichzeitig V4 und V6 bekommen. Mhm. Und viele Clients oder viele Betriebssysteme bevorzugen halt heute V6. Es gibt auch so einen lustigen, der nennt sich Happy Eyeballs-Mechanismus. Da schickt der Client halt die Anfrage an die V4 und die V6-Adresse und guckt, was kommt eher zurück und was ist stabiler und benutzt die Adresse dann.
Happy Eyeballs, okay.
Es gibt Dual Stack Lite, RFC 6333, wo du halt eine globale V6-Adresse bekommst und eine private V4. Mhm. Und die private V4 wird dann halt an der CPE, an dem Customer Presence Equipment in V6 eingekapselt und wird dann halt im Carrier Grade NAT vom ISP halt dann wieder übersetzt.
Ja,
das ist das, was zum Beispiel so Kabel Deutschland und so machen.
Ja, wir haben aber häufiger mal das Problem, bei Kunden tatsächlich, die Mobile VPNs einsetzen, bei den Mitarbeitern, die zu Hause einen DSL-Anschluss haben.
Ja.
Das kann durchaus Probleme machen.
Genau, ja. Das ist so. So, und dann haben wir halt noch so die typischen Tunnelmechanismen, also 6/4 oder Ethertap, das hat man in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, 6/4. Braucht man meiner Ansicht nach heute eigentlich nicht mehr. Mhm. Tatsächlich, als ich noch Vodafone-Kunde war, in Leverkusen gewohnt habe, da hatte ich von meiner Fritzbox einen 6-to-4-Tunnel zu Hurricane Electric.
Ach.
Die Fritzbox kann das, die kann 6-to-4, die kann 6RD und 6-in-4 und es war ein 6-in-4-Tunnel und den kann man zum Beispiel bei Hurricane Electric tunnelbroker.com kann man sich da einen 6-in-4-Tunnel buchen. Das heißt, eine Fritzbox baut einen 6-in-4-Tunnel zu HE auf und bei dir fallen dann V6-Adressen, also deine Fritzbox verteilt dann aus einem dir zugewiesenen V6-Präfix dann halt V6-Adressen aus. Und die das gehen dann halt über den Tunnel und die fallen dann halt bei HE irgendwo raus. Bei mir war es damals in Frankfurt.
Okay. Das ist wie viele Jahre her?
5.
Okay. Ach so, okay. Mhm. Ja.
Ne? Also geht. Aber braucht man heute nicht mehr. Also ganz ehrlich, wenn euer ISP kein Dual-Stack macht, dann geht weiter. Ja? Dann einfach weiterziehen. Habe ich gerade Dortmund oder Leverkusen gesagt? Also als ich noch in Leverkusen gewohnt habe, in Dortmund, als ich noch in Dortmund gewohnt habe, das ist, lass mich kurz auf den Tacho gucken, 20 Jahre her.
Deswegen gerade eben meine interessierte Frage, weil was auch immer du gesagt hast, ich habe Dortmund gehört.
Nee, ich meinte, als ich noch in Leverkusen
gewohnt habe. Okay. Haben wir das auch aufgeklärt.
Genau. In der Eifel haben wir ja Glasfaser auf dem Dorf, ne, und da fällt ordentlich Dual-Stack-Internet von der Telekom raus.
Ja. Hey, ich bin mitten in Köln-Pochz, hast du auch wunderschönes Glasfaser-Netcologne, genau.
Ja, herrlich, so muss das sein. Mhm. Was anderes will man gar nicht haben.
Mhm.
Aber ich glaube, Tunnel-Mechanismen braucht man heute nicht mehr. Wo setzen wir es bei uns ein? Lustigerweise muss man schon sagen, wir bei uns hier im Office, wir machen Dual Stack, ne? Mhm. Wir lassen hier unser Zeug über V4 und V6 mhm. rausfallen.
Mhm. Wenn ich jetzt auf unsere Firewall gucken würde, mhm. um zu sehen, wie viel V4 versus wie viel V6 Traffic wir haben, dann würde ich aber immer noch sehr, sehr, sehr viel V4 sehen.
Ja gut, vieles, was zu unseren Kunden rübergeht.
Eigentlich alles, was V4, zu unseren ne? Kunden rübergeht, klar. Dann leider immer noch der große, große Painpoint bei
Azure.
Bei Azure?
Ja, unsere unsere Server, die bei Azure stehen, haben kein
V6. Ja, das ist richtig. V6. Die haben kein V6 und unsere WatchGuard Firewall muss man ja so sehr wie sie mögen, aber sie können kein Mobile VPN mit V6.
Ja, das prangere ich an.
Ja, das da bin ich auch nicht, da habe ich noch meinen Frieden noch nicht.
Das mit. Prangere ich auch an, damit bin ich noch nicht fertig. Das finde ich blöd. Das ja.
Also man kann also Branch Office VPNs, kannst du bauen mit V6, alles schick, aber kein Mobile VPN. Und das verstehe ich auch nicht so ganz, weil, ne?
Ja. Ich meine, wir gucken jetzt, wir können ja gerade mal auf unsere Firewall drauf gucken. Und ich meine, bei den Top-Clients, ja, da sehen wir halt hier ein paar.
Aber, das sind jetzt so 10 Stück.
Da sehe ich, ne? Da sehe ich an der Adresse schon, das sind irgendwelche Kisten im Gastnetz. Ne, wobei das hier sind zwei aus unserem normalen Internetnetz. Das
ja,
ist ein
du
aus
solltest
dem Gastnetz.
Ja dabei sein, ne?
Ja.
Mein Notebook ist gerade aus.
Oh, dann bin ich das.
Das bist du?
Bin
mit
ich
beiden?
Das? Mit beiden?
Weiß ich nicht. Oder irgendwer hat einen Rechner angelassen.
Wahrscheinlich hat irgendwer einen Rechner angelassen. Wobei, wir können ja mal eben gucken, was habe ich denn hier an V6-Adressen? Das sind meine aktuellen V6-Adressen und mal gucken, ob die
ja, die ist schon mal nicht.
Dabei ist. Nein, also ich bin's, das bin ich nicht.
Nee.
Aber, wenn wir hier nochmal gucken, das bin ich. Mhm. Das hier ist eine und da können wir jetzt auch mal nachgucken, welche V6-Adresse von meinem Rechner das ist. Das ist die nämlich mit 56FC am Ende und das ist die temporäre V6-Adresse meines Rechners. Also die. Die ne, GUA selber ist das nicht, sondern er hat sich hier schön eine generiert. Und dann siehst du auch hier von meinem Rechner, aber das geht, guck mal, das ist alles Traffic Richtung Microsoft. 2602 und hier 2603outlook.com O365. So muss das sein. Ja, wir benutzen es halt ne, so für Setups. Gerne mal schnell mal hier Link Local FE80 generiert und gib ihm. Kunden kriegen wir tatsächlich nicht so wirklich ongeboardet. Und da ist halt, glaube ich, tatsächlich das Problem, dass viele Admins sich da mit den Adressen noch nicht anfreunden können.
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt der einzige Grund ist, aber die, ich sag mal, das sind ja jetzt auch keine 10 Client-Netze, mit denen wir normalerweise rumlaufen bei Kunden, sondern das sind ja durchaus historisch gewachsene, große Umgebungen teilweise. Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht, wenn die kleiner wären, die Netzwerke, dann würden wir da, glaube ich, mehr auf
ja, aber es wäre zum Beispiel
Ohren.
So eine Low-Hanging-Fruit, dass man so Gastnetze, dass man die grundsätzlich schon mal Dual-Stack bespielt.
Ja, das ist wahr. Das könnte man machen. Das könnte man machen.
Da würde mich mal interessieren, wie da so in der Hörerschaft die IPv6-Adoption ist. Wie handhabt ihr das denn wirklich im Office? Wer von euch hat denn im Office schön hier V6 Dual Stack? Das würde mich mal interessieren. Ja, bleibt eine Frage am Ende.
Fehlt da nicht was?
Was ist mit IPv5? Tatsächlich, also ein Protokoll namens IPv5 gab es nicht. Es gab mal eine IP-Version Nummer 5, die IANA vorgesehen hat für das Internet Stream Protocol Version 2, RFC 1818. Das war reserviert, aber dann sollte halt gegenüber IPv4 verbesserte Echtzeitfähigkeiten sollte das Ganze haben, aber das ist dann halt in der Entwicklung dann irgendwann eingestellt worden zugunsten von IPv6 und RSVP. Also IPv5 so als IP-Protokoll gab es nicht, aber die Versionsnummer. Die ist
das klingt auch ein bisschen so, als ob sie da nicht an den Adressraum reingegangen wären, sondern an Header und so weiter. Ja. Und dann, ja, das wäre jetzt ja irgendwie echt verschwendetes Geld gewesen. Wahrscheinlich haben sie da schon gesehen, oh, das könnte knapp werden.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
So 1982 oder so. Ja.
Ein wilder Ritt.
ja, durch V6. Und, ne? Also Respekt, da hast du dich aber richtig, richtig weit durch die RFCs gefresst.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel groben Unfug erzählt.
Das kann ich, glaube ich, ja, verneinen.
Wenn nicht, liebe Hörerschaft, korrigiert uns gerne.
Ja, immer, wir sind immer.
Gibt gerne Feedback.
Immer zu haben.
Haben wir denn noch einen Aufreger? Ich meine, du bist ja schon wieder in den Urlaub gestartet, aber ich glaube, du hattest vor deinem Urlaub noch was Lustiges.
Ja, lustig nennst du das. Nein, also ja, ich habe eigentlich nur eine Beobachtung gemacht beim Kunden, aber da ich jetzt nicht hundertprozentig die Ursache nennen kann, ich sage mal, ich habe eine Idee davon, was die Ursache gewesen sein könnte. Ich war bei einem Kunden unterwegs, wo wir vor, keine Ahnung, einem Jahr, anderthalb oder sowas, neuen VS hochgezogen haben, jetzt aus diversen Gründen, mit verschiedenen Problemen mit Zeitplänen und anderen Projekten, die liefen, hat halt dieser VS so vor sich hingestanden. Ne? So, dann hat irgendwer hat dann nochmal einen Exchange reingebaut und naja, man hat dies und das Kleinigkeiten wohl so gemacht, aber man hat diesen VS nicht wirklich aktiv, ich sag mal, bespielt. Und ich war seit langer Zeit, wollte mal wieder was machen, da an der PKI, ne? Da ging es eben um ein Template, was dann erstellt werden soll. Ich so, muss auf der PKI mal gucken. Habe mich dann da angemeldet, wollte mich auf den Domain-Controller anmelden, also erstmal auf den Management-Host angemeldet, ging, ja. Und dann habe ich versucht, per RDP auf den DC zu kommen, ging nicht. Ich sage, das war Anmeldung fehlgeschlagen. Ich sage, was ist nun passiert? Versuche in einem anderen Standort auf den DC zu kommen, ging. Da dachte ich so, hier ist irgendwas seltsam. Na, gucken wir dann so, was hast du denn so für ein Gefühl? Also wenn du auf der einen Seite, du hast einen DC, wo du dich anmelden kannst und einen anderen, wo du dich nicht anmelden kannst. Was ist dein erster Gedanke?
Firewall.
Nee, also anmelden im Sinne von, ich komme per RDP dran, also RDP, alles in Ordnung.
Ach so,
aber
anmelden,
er sagt mir,
beim
Benutzen deiner Passwort, lock on failed, sagt er mir.
Ich glaube, ich hätte mir instantan die Replikation angeguckt.
Ja, natürlich. Ich habe mir die Replikation angeguckt und gesehen, dass wir reden davon, warte, jetzt mal kurz den Kopf überschlagen, weil wir haben da 2, 3, 4, 5, ja, so grob 20 DCs in dem Forest. Es sind halt mehrere Standorte, mehrere Domänen in dem Forest. Also grob 20 DCs und ich würde sagen, bei grob der Hälfte stand ein Delta von mehr als 60
Ach,
Tagen.
Ach du Scheiße.
Ja. Und jetzt denkst du noch so, naja, gut, ich bin jetzt hier im Root Forest unterwegs, guck sie doch mal an, irgendwie auf einem der, in einer der Subdomänen, wie die Domain-Controller so sich, wie der Befindlichkeit ist und so. Nee, gleiches Spiel ist also auch kein, das kann ja schon mal ein Berechtigungsproblem sein, ne? So, dass du sagst, ich kann hier mit dem Admin aus der Domäne nicht die Root-DCs abfragen oder so. Nee, war es auch nicht. Also, ja, peinlich, ne? Also grob die Hälfte der DCs sind, wenn da steht größer 60 Tage, dann gehe ich davon aus, dass die auch über die Tombstone-Zeit schon hinweg sind und dann eigentlich nur noch entsorgt
das heißt,
werden können.
Die konnten nicht replizieren.
Mhm. So, warum können die nicht replizieren? Jetzt denkst du, ja, Firewall. Ja, könnten 50% des Problems sein. Denn es wurden Entscheidungen getroffen, wo ich am Ende wahrscheinlich nicht laut genug war, dass ich nicht überzeugt bin davon, dass es eine gute Idee ist, dass Firewall-Policies gebaut werden sollen, die unterbinden sollen also, oder dafür sorgen sollen, dass nur bestimmte DCs mit bestimmten DCs zwischen den Standorten sprechen dürfen.
Also keine vollvermaschte Replikation.
Keine vollvermaschte Replikation. Dann musst du natürlich dann hingehen und das Ganze dann auch händisch anpassen. Also du musst ja deine AD-Topologie entsprechend anpassen. Und ja. Das heißt, und Services musst du ja entsprechend deine Topologie anpassen. Quatsch, Standorte und Domänen, ne? Hm. Also du gehst dann Sites and Services in der Konsole, gehst dann hin und schmeißt einmal die Replikations, die automatisch generierten, musst dann entfernen und dann händisch neu bauen. Und das hatte derjenige wohl gemacht, der das so wollte.
Naja,
aber
oder,
offensichtlich.
Oder du musst halt so Standortverknüpfungen bauen, dass du also sehr genau halt festlegst. Also häufig hast du ja diese nicht voll vermaschten Sachen, hast du ja gerade, oder kenne ich halt, Alter, das ist über 20 Jahre her.
Ja.
Du hast halt Router das, und keine keine voll vermaschten Topologien und ne, du kannst halt, du hast halt irgendwie Hubspoke oder sowas, ne?
Ja,
und dann
musst
du deinen Kisten halt irgendwie sagen, so diesen anderen Domain-Content erreichst du aber nur über diesen Standort irgendwie.
Ja, aber das ist, also wenn es wirklich nicht voll vermascht ist, was hier nicht der Fall ist, es ist voll vermascht, das soll auch so sein. Also ja. Eigentlich soll jeder Standort mit jedem Standort sprechen können, ja.
Also zumindest
im Gegensatz zu vorher, ja, das ist ein Umbauprojekt. Und du gehst, wir sind aus Zeiten, wo die Bandbreite von so einer Replikation relevant war. Da sind wir, glaube ich, jetzt schon 20 Jahre von weg. Das ist totaler Unsinn. Und aus Sicherheitsgründen, wenn ich zwischen Domain-Controllern, also wirklich eingrenzbaren Traffic, Replikationstraffic steuern möchte, dann ist das vielleicht, also Du sagst ja immer so schön, die Sicherheit muss sich dem Punkt, dass das ganze System unbenutzbar ist, unendlich nah annähern.
Korrekt.
Das war drüber hinaus.
Genau,
ist kaputt. das war drüber hinaus. Ja.
Scheiße.
Also das ist auch wirklich etwas, wo ich damals schon dachte, das ist keine gute Idee. Weil KCC-Topologie automatisch generieren lassen funktioniert immer. Und jetzt sind allerdings offensichtlich, ist irgendwo ein Stück in der Kette hat gefehlt oder da war mal ein DC aus. Ja? Mhm. Irgendein DC war mal aus oder nicht erreichbar oder sonst irgendwas. Darüber ist dann die Replikation hops gegangen.
Ja, genau. Und die versuchen dann halt diesen anderen DC zu erreichen, wo sie laut Config diesen allen erreichen müssten.
Ja, ja. Genau.
Ne? Und ja.
Genau.
Scheiße.
Und dann machst du dann auch noch Firewall-Policies, die das Ganze noch steuern sollen. Und da muss ja nur einer von den beiden Faktoren muss ja nur schief sein.
Ja.
Und dann hast du gleich die Welt in Brand gesetzt. Ja, da müssen wir mal gucken. Nach meinem Urlaub.
Abreißen, neu bauen.
Zumindest die Domain-Controller, die tot sind. Wir gucken mal, was wir noch retten können von dem ganzen Forest und dann.
Unglaublich.
Du hast jetzt gerade den Kopf geschüttelt, als ob du sagen wolltest, ja, schmeiß mal alles weg. Aber ich glaube, da sind auch noch Gesunde da, also von daher. Einer anderen Person gab es hier Domain-Controller, die umbenannt wurden.
Kennst du The Slap?
Genau. Du meinst dieses unsägliche YouTube-Video mit dem Menschen, der auf der Gartenparty rumläuft und alle ohrfeigt. Ja, kenne ich.
Wir haben da beide den gleichen Gedanken.
Genau. Ich muss den Domain-Controller umbenennen. Die passen doch nicht ins Namensschema. Ja, aber dann mach doch neue.
Genau, reiß ihn ab, schmeiß ihn weg, mach ihn neu.
Mach neu? Nee, ach, das kann man machen.
Ja, aber das ist genau dieses, sie haben aber einen schönen Forester. Sie möchten doch, ne, wäre doch schade, wenn dem was passiert. Und dann schmeißt da einer einfach so einen Molotow-Cocktail rein. Oh Mann. Ja, ne,
ja.
Das ist wie, also AD ist halt auch wie Netzwerk, ne? Da kannst du Leute dran lassen, die sich auskennen. Ansonsten hast du danach brennt die Hütte.
Ja, manchmal kann ja auch keiner helfen. Also, ich ist gerade noch zweiter Aufreger, wenn ich noch ganz kurz darf. Ich weiß, Bitte. Wir sind schon echt weit über die Zeit, aber wo wir jetzt, wenn ihr so lange gehört habt, dann ist es eh egal. Am Beginn der Zeit HPE und Aruba Netzwerk Equipment.
Ja,
also ich jetzt erst in Anführungsstrichen seit 10 Jahren, 11 Jahren, aber seit am Beginn der Zeit. Und ich hatte im Verlauf dieser 11 Jahre, hatte ich doch den einen oder anderen Support-Case mal.
Mhm.
Ne, da gab es auch echt Sachen dabei, die echt so ein bisschen tricky waren. Ne? Ich meine, ich habe ja selber so meine Zertifizierung und so und ich kenne mich, glaube ich, ganz gut aus mit dem Kram und dass ich dann halt wirklich ein technisches Problem habe, was jetzt nicht irgendwie kaputtes Netzteil oder sowas, ne? Also, aber dass ich mal ein Problem habe, wo ich sage, okay, da komme ich jetzt nicht hinter, da muss ich einen Case für aufmachen, das war schon jetzt nicht unbedingt so oft, aber ich habe noch, also ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, immer 100% gute Erfahrungen gemacht, ne? Und dass die manchmal auch nicht sagen können, woran es jetzt liegt, aber dann sagen können, okay, wir wissen nicht, was das ist. wir beobachten das, schick bitte nochmal weiter Logs, wir geben es ins Engineering. Das geht meistens innerhalb von 2-3 Wochen oder sowas. Ne? Wenn es ganz abgedrehte Cases sind, dann kommen die auch normalerweise remote, ne? Dann einmal irgendwie und gucken sich das dann an, lassen sich das zeigen und sowas. Und ich habe jetzt das erste Mal einen Case laufen, wo ich echt schockiert bin, wo ich echt schockiert bin. Der Case läuft jetzt inzwischen seit fast 4 Wochen. Seit fast 4 Wochen. Und ich habe noch gar keine, also noch gar keine, also ich habe schon mal, ne, also die ersten 3 Wochen bin ich dem Tag, habe ich dann freundlich einmal die Woche eine Mail geschrieben, hallo, hattest du schon Zeit, dir das anzugucken? Und er hat im Wesentlichen geantwortet, ich komme auf dich zurück, also ne, ruf mich nicht an, ich rufe dich an, ne, so, ich melde mich, ne, so, bis ich an Ivan geschrieben habe, bitte gib mir doch mal bis Ende der Woche ungefähr, ne, das war letzte Woche, gib mir doch bis Ende der Woche ungefähr mal ein inhaltlich vollständiges Update und so. Und dann schrieb er, ja, er ist dran, er würde sich im Laufe des Tages melden. Hat er natürlich nicht gemacht. Ne? Wo ich denke, was ist das für ein Verhalten, ey? Ne, das, also, ne, hat er natürlich nicht, hat sich am nächsten Tag dann aber gemeldet. Er hat sich dann wohl nach 3 Wochen das erste Mal die Logs angeguckt, die ich am ersten Tag reingeschickt hatte. Und sagt mir, ja, der Switch ist neu gestartet. So, ja, der Switch ist neu gestartet, weil der Kunde den manuell neu gestartet hat, weil der sich aufgehangen hat und keiner weiß warum. Ja, so, ja, wenn er neu, ja, wir müssen mal schauen. Ich habe noch begründet, weil ich bin ja nicht, ne, ich gucke ja auf dem Switch, der da dranhängt. Also der Switch hat Uplinks, ne, und wenn der Uplink down geht, dann weiß ich, dass der am anderen Ende aus ist oder neu startet oder sonst irgendwas. Aber dafür muss der Link down gehen, ja. Das ging er aber nicht. Das heißt, der Switch, der war durchaus an, der hat aber nichts mehr gemacht. Ne, man sah so die LDP-Infos verschwinden von den Interfaces, weil da nichts mehr geupdatet kam. Ne? Und ja, am nächsten Tag sah man natürlich den Neustart, als der Kunde dann, weil sie mit Fackeln und Forken bei ihm vor der Tür standen, ist natürlich, ne, der in den Serverraum oder in den Netzwerkraum gelaufen, hat den, ne, Power-Cycle gemacht, Kabel gezogen, will er dran, danach lief der wieder. Und all das habe ich im ersten, in der Case-Description schon geschrieben gehabt. Ja, und er sagt mir, ja, der Switch ist neu gestartet. Ja, da kann das, also das ist ja dann, ne, wenn er neu startet, dann, ja, der währenddessen funktioniert ja nicht. Das, Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann schickte er noch so, ja, wir müssen mal, nee, das kann schon sein, dass der Switch gerebootet ist, auch wenn andere Switches das nicht getan haben. Das habe ich nie behauptet. Ich habe gesagt, der Uplink ist nicht down gegangen. Das liest du eigentlich, was ich dir schicke? Also, ich habe ihm noch mal eine Timeline geschickt. Ich nehme mir dann ja Zeit dafür. Ne? Ich denke, ja, du kannst mir jetzt nicht einfach schreiben, sag mal, hast du sie noch alle?
Oh Mann, ey.
ja, wir sind irgendwie, hängen wir jetzt immer noch. Er wollte jetzt die Logs von den beiden anderen Switches, die an diesen defekten Switch angeschlossen waren, da wollte er von denen auch noch mal die Logs haben. Und mein Stand von heute ist, dass er es jetzt noch mal ins Engineering gibt. Was auch immer.
Wahrscheinlich wird also dieser seltsam. Case irgendwann einfach so sang- und klanglos.
Wehe. Dann finde ich dich, Junge. Ich finde
dann
dich.
Dann kommt Gunnery Sergeant Kühn auch zu dir.
Oh, das war jetzt auch ein schöner Abschluss. So.
Ach, herrlich, ne? Aha. So, ich glaube, mit Schneiden werden wir hier locker die, weiß ich nicht, 1/3 Stunde oder sowas zusammen haben. Das dürfte die mit Abstand längste Folge sein, die wir hatten. Aber ich glaube, das war schwer nötig.
Ja, die Anfragen waren da.
Lasst gerne Feedback zur Folge da. Gerne auch, was ihr nicht verstanden habt, was ich vielleicht irgendwie zu verwirrt erklärt habe. Das können wir dann gerne in einer der nächsten Folgen nochmal aufgreifen. Also ich bin durchaus bereit, jetzt hier Fragen zu beantworten, Handzeichen per Kommentar, per Mastodon, was auch immer, per Telegram-Gruppe. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein paar Bewertungen da auf den Plattformen eurer Wahl. Und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
In 2 Wochen.
Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Ciao, ciao.